Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Ja, herzlich willkommen bei Brainflix. Ich bin die Christiane und da drüben sitzt der
Julius. Hallo.
Genau, und heute kommt wieder eine reguläre Folge von uns und heute werden wir den Film Der seidene Faden von Paul Thomas Anderson besprechen. Und dieser Film, der lässt nicht so richtig eine abschließende Beurteilung der psychologischen Gegebenheiten, Störungen so zu. Da gibt es auch nicht ganz so viel Literatur dazu, einfach weil der noch relativ neu ist. Deswegen bin ich mal auf die Suche gegangen, habe überlegt, was könnte denn dieser Typ da so haben. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, um ein bisschen was über eine Persönlichkeitsstörung rauszusuchen, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist, nämlich die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und deswegen kann jeder, wenn ich da ein bisschen mehr drüber erzähle, auch mal mit überlegen, ob das wirklich so zutrifft oder nicht. Genau, aber bevor wir dann dazu kommen, natürlich noch ein paar Infos über die Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Und nach der Filmbesprechung und dem psychologischen Teil kommt dann noch das Wissenschaftslexikon. Und da geht es heute um Reaktivität und Cover Stories in psychologischen Untersuchungen. Aber bevor wir dazu kommen, zu dem ganzen Kladderadatsch, den wir immer so haben, möchte ich noch ein bisschen auf Feedback eingehen, weil wir haben seit der letzten regulären Folge ziemlich cooles Feedback bekommen. Nämlich zum einen bei den Herzensfilmen Nummer 3, unsere liebsten Filme im Blog, hat der André kommentiert, der ein bisschen was zu Suspiria geschrieben hat. Ne, wir haben ja immer gesagt, oder was ich so vor allem bemängelt habe, ist, dass ich nicht verstehe, was dieser ganze politische Teil drin soll mit der RAF und so weiter. Ja. Und da hat er jetzt ein bisschen seine Gedanken aufgeschrieben, warum das durchaus sehr viel Sinn ergeben könnte, dass der Regisseur sich dazu entschieden hat, das drin reinzunehmen. Und er sagt, dass Spoiler-Alarm für alle, die Suspiria noch nicht gesehen haben, dass das, was sich in der Tanzakademie abspielt, dass das im Grunde spiegelbildlich ist zu dem, was sich in der RAF abgespiegelt hat, beziehungsweise gesamt gesehen auf Deutschland, nämlich dass es um eine Systemkritik aus dem System herausgeht. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich ja am besten nochmal den Kommentar durchlesen von André vom 8. Januar.
Also ich fand das sehr interessant, das nochmal zu lesen. Und
ja, ich auch, vor allem,
weil
ich das, wie er schreibt ja, dass er das auch sonst noch nie irgendwo so gelesen hat und so ging es mir halt auch. Also
ja.
Genau.
Ja, ich werde ihn auch, also ich freue mich auch schon drauf, den nochmal mir anzuschauen zu Hause.
Genau, und ein zweiter Kommentar von einer guten Freundin von mir. Ich weiß nicht, ob sie anonym bleiben möchte. Ich lasse es jetzt einfach mal anonym, weil sie ihren Namen auch nicht.
Du kannst ja ihren Namen hinschreiben, der dann da steht. Also jetzt hier.
Da steht Nachbarin von Emmas Onkel.
Ja.
Die hat geschrieben, die ist nämlich Ärztin, wie das denn so ist mit den Organentnahmen. Ich habe mich ja gefragt, als ich alles, was wir geben mussten, geguckt habe, ob das alles so stimmen kann, was den Leuten da so entnommen werden kann an Organen.
Also zum Beispiel die Leber, ja.
Genau, und da hat sie geschrieben, dass es durchaus gut möglich ist, dass man eine Lunge komplett entnommen bekommt, weil das auch beispielsweise bei onkologischen Operationen der Fall ist, also wenn beispielsweise Lungenkrebs vorliegt. Da kann man relativ problemlos, sofern die andere Lunge noch voll funktionstüchtig ist, eine komplette Lunge entnehmen. Das war mir nicht so bewusst.
Das finde ich auch ganz schön krass.
Ja. Und sie sagt auch, die Leber, die hat eine ziemlich große Regenerationsfähigkeit und deswegen kann man auch große Teile der Leber entnehmen. Ja, haben wir wieder was gelernt, ne?
Ja.
Genau, und dann kommen wir doch jetzt mal zu den zuletzt gesehenen Filmen. Was hast du denn zuletzt gesehen?
Ja, da muss ich wirklich zugeben, da habe ich mir so ein paar Guilty Pleasure-Filme angeschaut.
Ja, nämlich?
Nämlich die Filme von dem Herrn Otto Walkes.
Ach Gott.
Ja, ach Gott. Ja, aber ich muss halt sagen, ich finde die eigentlich sehr unterhaltsam, muss ich peinlicherweise zugeben. Auch
hast du alle geguckt?
Nein, nur die ersten drei. Es gibt ja insgesamt fünf Spielfilme und ich habe mir jetzt die ersten drei, also bis Otto, der Außerfriesische, auch ein toller Titel, bis dahin habe ich es geschaut und naja, für mich sind das halt so Filme, die sind halt sehr kurzweilig, die gehen meistens so 80 Minuten und die lassen sich halt schnell wegschauen und die erinnern mich immer so an meine Kindheit, weil die da ständig im Fernsehen liefen. Und also auch diese Witze von diesem Film, Also die hat man noch so im Kopf und die sind eigentlich auch teilweise nicht mehr wirklich witzig, weil man die auch schon so oft gehört hat und eigentlich auch nicht mehr in den heutigen Zeitgeist passen. Aber ich kann mich trotzdem halt sehr darüber amüsieren und auch wenn ich sage, also Otto heutzutage mag ich nicht mehr so sehr. Also, naja, also das, was er in den letzten Jahren so gemacht hat, so auch so an Filmen, wo er mitgewirkt hat, also ich will nur an Kartoffelsalat erinnern. Ja, das ist, oder an Sieben Zwerge, das war schon ziemlich scheiße, muss ich wirklich sagen. Und die Filme sind eigentlich noch, ja, noch, die sind halt leicht verdaulich und einfach nett anzuschauen. So. Das ist halt, also die Storys sind eigentlich ziemlich bescheuert und ja, und die Witze da drin eigentlich auch größtenteils, aber ich mag die gerne und gehören zu, für mich so zu diesen, ja, Guilty Pleasure-Filmen. Ja, aber muss man nicht mögen, ne? Und dann habe ich auch noch ein paar anspruchsvollere Filme geschaut, nämlich von, die ersten beiden Filme von Iñárritu, nämlich Amores Perros und 21 Gramm. Und ich, ja, also für mich gehören die auch so, für mich sind das große Meisterwerke, sag ich mal. Also das war ja, damals hat er das noch so gehabt, dass er da noch so Episodenfilme gedreht hat, so die ersten drei bis Babel. Und ich mochte das, so diese Filme, also die so verschiedene Schicksale zeigen und die irgendwie miteinander verbunden sind. Und das zeigt der Amores Perros und 21 Gramm zeigen das halt vorbildhaft so, wie man das so machen kann.
Ja, ich habe die auch beide gesehen, aber das ist schon ewig her. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es ging. Ich weiß nur, dass die ziemlich tragisch waren und dass die mich sehr bewegt haben und dass ich die auch gut fand. Aber ich könnte dir nicht einen Storystrang nennen, worum es da geht.
Ich könnte das jetzt schon, ja.
Ja, du hast aber, ja auch das
Aber ich geguckt. Muss jetzt nicht also viel so auf die Story eingehen. Auf jeden Fall sind die sehr niederschmetternd. Also Iñárritu macht nie Filme, die fröhlich und so weiter sind. Also das sind mal sehr schwere Schicksale, die da aufgezeigt werden. Ja, in Amores Perros ist es so, also auch der Titel sagte schon, also Amores Perros heißt so quasi Hundeliebe. Und da geht es halt um Hunde. Und also das ist so der rote Faden durch den Film. Also alle drei Geschichten haben irgendwie die Thematik von Hunden. Also zum Beispiel die eine, die hat halt so einen Film, der Hund, meinte ich nicht Film, so ein Hund, der heißt, ich glaube Charlie, wenn ich mich noch richtig dran erinnere, und den sie über alles liebt und der verschwindet irgendwann so unter die Dielen der Wohnung und den kann sie dann nicht mehr finden und sie versucht da halt panisch diesen Hund da wieder aus diesen Bodendielen da rauszubekommen und das ist aber nur so. Naja, also das ist nicht unbedingt diese Hauptstory in der Geschichte, aber das entwickelt sich dann zu einer, ja, also das entwickelt dann so eine Dramatik, also, ne, die dann so eine ganz eigene Wendung nimmt. Und das ist auch bei den anderen Geschichten so ähnlich.
Also würdest du sagen, ist Amores Perros so der dunkle Bruder von Wiener Dog?
Ja, kann man so sagen. Wiener Dog war ja eher so ein,
war ja lustig.
Ja, also so eine beißende Komödie. So, ja. Ne? Genau. Und Amores Perros ist halt schon wirklich harter Tobak teilweise. Also was da gezeigt wird, ist schon nicht leicht verdaulich. Und das ist genauso bei 21 Gramm auch. Also das ist so niederschmetternd, was da gezeigt wird. Und gibt es zu keiner Sekunde da Situation, wo man sich so denkt, ja, das würdest du jetzt auch gern erleben. Und die nachfolgenden Filme sind ja auch nicht besser von Iñárritu. Also Babel ist auch, das zeigt ja auch Schicksale, da will man nicht drinstecken. Oder Beautiful. Ja, und Birdman, auch wenn Birdman da noch einer der witzigsten Filme ist, so, ne, aber der zeigt ja eigentlich, der erzählt ja auch eine, oder er zeigt ja auch eine Thematik, die halt nicht gerade schön ist. Also der Hauptcharakter leidet ja auch unter, also Depression war das, glaube ich, ne? Also der ist ja, oder halt auch die Tochter, ne? Die ist ja auch depressiv schwer in dem Film. Ja, aber ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen. Auch der letzte, The Revenant, ist ja auch kein Film für einen gemütlichen Abend. Also Iñárritu zeigt schon echt starken Tobak in seinen Filmen, aber ich finde halt, die Qualität seiner Filme ist extrem stark. Ja, und ich schaue die mir eigentlich ziemlich gerne an, weil ich ja auch auf solche Dramen stehe, wie man schon mitbekommen haben sollte.
Ja.
Ja, ansonsten, ja, das andere haben wir ja schon so ein bisschen genannt beim letzten Podcast, was wir, glaube ich, geschaut haben.
Verleumdung haben wir noch geschaut.
Ja, Verleumdung mit Rachel Weisz. Fanden den ja nicht so toll, ne?
Nee, ich fand den ziemlich mies, ehrlich gesagt.
Ja.
Also da geht es ja darum, dass eine Professorin für, keine Ahnung, Geschichte, irgendwas, einen Vortrag hält, wo sie über den Holocaust was erzählt und da ein Holocaust-Leugner in den Raum kommt, mit dem sie wohl früher schon mal eine gewisse Fehde hatte und der dann von ihr verlangt, dass sie das, was sie über ihn geschrieben hat, irgendwie revidiert, weil er sich halt ungerecht behandelt fühlt von ihr und eben verleumdet. Und dann setzt sie sich eben mit ihm gerichtlich auseinander und steckt dann in der ziemlich miesen Rolle, beweisen zu müssen, dass es den Holocaust wirklich gegeben hat. Und ziemlich mies, weil wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dann ist das tatsächlich so, dass die handfesten Beweise gar nicht so, wie soll ich sagen,
waren.
Naja, man muss da halt wirklich sehr danach suchen, sage ich mal, ja. Weil, also das wird im Film halt auch so ein bisschen angedeutet, aber eigentlich auch nicht so besonders gut und also man hätte da wirklich ein sehr interessantes Gerichtsdrama draus machen können, aber dadurch, dass der Fokus so auf dieser Frau liegt, die im Gericht halt auch nichts zu tun hat, weil sie nicht selber aussagen darf.
Ja.
Aber trotzdem versucht wird, irgendwie so ihre persönliche Geschichte damit reinzubringen, finde ich, hat der Film total den falschen Fokus. Und diese Frau, die benimmt sich halt auch in dem Film so unglaublich dumm teilweise, dass ich dachte, boah, ey, halt doch einfach mal die Klappe. Und
ja, ist ja auch so in dem Film, also die Anwälte sagen ja auch ständig so, sie soll sich raushalten, weil sonst der Prozess einen anderen Lauf nehmen würde, wie vorgesehen.
Ja.
Also die Anwälte haben ja einen Plan, ne? Die haben ja einen Plan ausgearbeitet, wie sie das halt schaffen können. Ja, und diese, wie heißt sie in dem Film? Die Deborah Lipstadt, die hält sich halt überhaupt nicht da dran. Also die kommt dann auch auf einmal mit, dann will sie auf einmal die Opfer des Holocaust damit einbeziehen. Und was die Anwälte überhaupt nicht wollen, weil das sonst halt so einen emotionalen Touch bekommt, ne? Und das wollen die halt verhindern.
Genau, und im Film reden ihre Anwälte aber auch nicht wirklich mit ihr, was auch ein bisschen bescheuert ist. Also sie ist halt irgendwie da eine promovierte, habilitierte Person, die sich aber total dumm verhält und denkt, dass ihre Anwälte irgendwie, weiß nicht, was ausspielen wollen oder ein falsches Spiel, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich mir, das soll doch eine intelligente Person sein. Und ihr muss doch klar sein, dass ihre Anwälte das durchaus durchdacht haben und da schon richtig handeln. Also es war irgendwie so voll der falsche Fokus und man hat sich auch nicht mehr mit dem Holocaust an sich beschäftigt oder mit dem, mit der Person des Holocaust-Leugners. Da hätte man ja auch mal gucken können, warum ist der eigentlich so geworden? Warum liegt dem so viel daran zu zeigen, dass es den Holocaust angeblich nicht gegeben hat? Und da, also ja, ich habe mich echt sehr oft aufgeregt während des Schauens dieses Films.
Ja. Ja, ich fand ja manches schon recht interessant da drin, also besonders die Thematik. Aber das, ja, da wurde mir manches dann auch nicht zu sehr aufgezeigt. Und ja, und wie gesagt, du hast ja gesagt, der Fokus lag dann zu sehr auf dieser Frau.
Ja.
Und man weiß ja jetzt nicht, wie das dann halt in Wirklichkeit war. Es basiert ja auf wahren Tatsachen.
Naja, könnte man googeln, ne?
Ja, könnte man jetzt googeln, genau. Aber ja, man weiß ja nicht, ob die Frau ja wirklich so, so drauf war. Ne?
Ja, ja.
Gut, sonst noch einen Film, den du besprechen möchtest? Also den du geschaut hast?
Muss ich nochmal gucken.
Ansonsten können wir dann zum nächsten Punkt gehen.
Nö, dann kommen wir zum nächsten Punkt.
Okay, gut.
Das heißt, wir kommen jetzt zur Filmbesprechung.
Ja.
Ja, das ist unser neuer Soundeffekt für Themenabschnitte. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Obwohl ich mir den selber ausgesucht habe, aber.
Ist doch schön träumerisch.
Ja, gucken wir mal, wie das so ankommt.
Ja. So, wie immer werde ich euch eine kleine Inhaltsangabe geben zu unseren ausgewählten Filmen. Und damit fange ich jetzt an. Reynolds Woodcock ist ein begnadeter Modedesigner im London der 50er Jahre. Mit seinen exquisiten Kreationen stattet er die europäische High Society aus. Seine Schwester Cyril kümmert sich um die Geschäftsführung des Unternehmens, aber auch darum, die Liebschaften des selbsternannten notorischen Junggesellen wieder loszuwerden, wenn diese das Genie des Designers behindern. Eines Tages trifft Reynolds auf die Kellnerin Alma, die es wie keine andere zuvor versteht, Reynolds den Kopf und Magen zu verdrehen. Ja, und wie immer werde ich auch ein paar Fakten zu dem Film euch preisgeben. Also es geht ja um den Film Der Seidene Faden aus dem Jahr 2017. Und die Hauptdarsteller sind unter anderem also Daniel Day-Lewis, der den Reynolds Woodcock spielt. Und seine bekanntesten Rollen sind unter anderem Mein linker Fuß, Zachary B. Platt oder Lincoln. Und auch dann noch Vicky Creeps, die Alma spielt. Und sie spielte unter anderem in Filmen mit wie Wer ist Hannah, Colonia Dignidad oder Verschwörung. Und auch Leslie Manville, die Schwester spielt, die Cyril Woodcock. Und sie spielte in, ja, größtenteils in Mike-Lee-Filmen mit, wie zum Beispiel Lügen und Geheimnisse, Another Year oder zuletzt auch in Mr. Turner. Und der Regisseur ist Paul Thomas Anderson und der dürfte vielen bekannt sein für Filme wie zum Beispiel Boogie Nights, Magnolia oder There Will Be Blood. Und Produzenten waren Joanne Seller, Paul Thomas Anderson auch selbst, Megan Allison und Daniel Lupi. Drehbuch schrieb sondern Paul Thomas Anderson.
Aber Daniel Day-Lewis hat ihm geholfen dabei.
Ah, okay. Das, ja, gut zu wissen. Aber Paul Thomas Anderson macht es auch so, dass er bisher zu allen seinen Filmen die Drehbücher selbst geschrieben hat. Und wie auch in dem bisherigen Film hat auch Johnny Greenwood den Soundtrack beigesteuert, also auch zum Beispiel bei There Will Be Blood, The Master oder auch zuletzt in A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix. Und Kamera führte diesmal Paul Thomas Anderson selbst. Also sonst war das immer, mit Ausnahme von The Master, der Kameramann Robert Elswit. Und er hat sogar auch einen Oscar für den Film There Will Be Blood bekommen. Ja, Schnitt war, dafür war verantwortlich der Dylan Tichenor, oder wie der ausgesprochen wird, ich kann es leider nicht sagen. Aber er hat auch bereits für Paul Thomas Anderson in den Filmen Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, aber auch für Brokeback Mountain geschnitten. Ja, und jetzt noch ein paar interessante Fakten über den Film. Es ist so, also Daniel Day-Lewis ist ja sehr bekannt für sein Method-Acting, also dass er sich in die Rolle ja so richtig hineinlebt. Und für diese Rolle, also für den Reynolds Woodcock, hat er sogar eine Art Schneiderausbildung absolviert und er soll sich als hochtalentiert erwiesen haben. Ja, also ist er richtig aufgegangen. Und ja, leider ist es auch so, dass Der Seidene Faden voraussichtlich Daniel Day-Lewis' letzter Film sein wird. Also das hat er halt vor ein, zwei Jahren verkündet. Ich hoffe mal, es bleibt nicht so. Vielleicht, ja, kommt er wieder zurück. Aber es ist ja auch so, dass er immer sehr lange Pausen zwischen den Filmen gemacht hat. Vielleicht sagt er irgendwann in 5 Jahren, dass er mal wieder Bock hat. Hoffentlich dann auch wieder mit Paul Thomas Anderson. Ja, es ist auch so, also wegen des Method Acting, sollte auch Vicky Creeps, also seine Schauspielkollegin, während der Dreharbeiten Daniel Day-Lewis stets als Reynolds ansprechen. Auch dann während der Interviews dann zu der Promotion des Films nannte Creeps ihn weiterhin Reynolds. Schon ein bisschen weird. Aber ja, okay. Und Vicky Creeps, also man sollte wissen, sie ist eine gebürtige Luxemburgerin und lebt auch derzeit in Berlin. Und sie spricht natürlich in der Originalversion dann auch auf Englisch, aber in der deutschen Version hat sie sich selbst synchronisiert. Das hört man auch sehr, also weil man sonst diese Stimme nicht kennt. Ne? Es ist halt keine bekannte Synchronstimme. Und Es ist so, also Anderson kam in der Zeit, in der er selbst krank war, auf die Idee zum Film. Er stellte nämlich fest, dass seine Frau ihm mit einer Güte und Lieblichkeit ansah, die er lange nicht mehr gesehen hatte.
Kannst du das nachvollziehen?
Ja, schon. Also, na okay, ich war jetzt in letzter Zeit nicht so lange krank, aber in den Zeiten, wo ich mal krank war, ja, hast du mich auch mit einer Lieblichkeit gepflegt und angesehen. Ja. Aber interessant, das mal zu wissen. So. Ja. Wir gehen ja dann genauer mal drauf ein, warum das so ist. Ja, es ist auch so, Der Seidene Faden ist Daniel Day-Lewis' erster Film seit Lincoln, der 2012 in die Kinos kam. Und für den hat er auch damals einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Und jetzt Der Seidene Faden ist somit auch die zweite Zusammenarbeit mit Paul Thomas Anderson. Und Daniel Day-Lewis ist dafür wieder mit den Oscar nominiert gewesen als bester Hauptdarsteller. Wie zuvor auch bei There Will Be Blood, also seine erste Zusammenarbeit mit Paul Thomas Anderson. Damals hat er den Oscar gewonnen, diesmal leider nicht. Aber ja, Paul Thomas Anderson wiederum war auch damals schon für There Will Be Blood als bester Regisseur nominiert, auch für bester Film und für Der Seidene Faden auch wieder für bester Film und bester Regisseur. Also das scheint wohl eine gute Kombination zu sein, Daniel Day-Lewis und Paul Thomas Anderson. Ja. Und wie gesagt, hoffentlich bleibt es nicht beim letzten Mal. Gut, also auch bei der Oscarverleihung 2018 hat der Film insgesamt 6 Nominierungen gehabt, darunter auch eine Auszeichnung für bestes Kostümdesign für Mark Bridges. Das ist auch leicht nachvollziehbar, weil die Kostüme sind halt wirklich sehr schön in dem Film. Und wenn es auch da um Mode geht, hauptsächlich war es eigentlich sehr naheliegend. Ja. Gut, und ein interessanter Fakt ist auch noch, also wir haben ja schon öfter über Luca Guadagnino gesprochen, der ja der Regisseur von Call Me By Your Name und zuletzt für Suspiria war. Und er hat verkündet, dass Der Seidene Faden sein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2017 war. Und Paul Thomas Anderson wiederum hat verkündet, dass Call Me By Your Name sein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2017 war. Schon ganz cool. Ja, und ja, ich habe ja schon erwähnt, dass Johnny Greenwood den Soundtrack beigesteuert hat für den Film. Und er setzte auch ein Streichquartett ein und zusätzlich eine Zither. Und das sollte zur Charakterisierung von Alma dienen, denn es wird vermutet, dass sie eine osteuropäische Herkunft haben soll. Und darauf soll das dann anspielen. Ja, und insgesamt hat Johnny Greenwood, also der ja der Gitarrist von der Band Radiohead ist, ist es insgesamt die 5. Zusammenarbeit mit Paul Thomas Anderson. Also er hat zuvor bei There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice und Junoon mitgearbeitet. Und Der Seidene Faden ist somit die 5. Arbeit mit Paul Thomas Anderson. Ja, das wäre es dazu. Ich hoffe, ihr konntet einiges noch lernen und somit gehen wir dann rüber zur etwas genaueren Filmbesprechung.
Ja, hast du denn noch so ein paar technische Details, die du uns mitteilen möchtest?
Naja, also ich habe ja ein bisschen drauf geachtet jetzt bei der Sichtung von Der Seidene Faden. Und es ist ja auch so, dass jetzt Paul Thomas Anderson das erste Mal Kamera führte. Mhm. Also somit ist mir schon ein bisschen aufgefallen, dass die Kameraführung etwas anders ist. Also man hat gemerkt, dass die sehr nah bei den Darstellern gewesen ist. Also besonders, wenn es da in dem Haus war, war das immer sehr stark an den Darstellern dran.
War das was dir aufgefallen ist, im Gegensatz zum Gesamtwerk von Paul Thomas Anderson? Weil du hast dir ja jetzt kürzlich auch nochmal alle Filme von ihm angeschaut, ne?
Ja, das war noch zu erwähnen. Also ich habe mir alle Paul Thomas Anderson Filme reingezogen, was natürlich auch ein Genuss war, weil Paul Thomas Anderson hat schon ziemlich gute Filme gemacht. Also unter anderem ja Magnolia oder Boogie Nights oder There Will Be Blood, das sind halt schon ziemliche Meisterwerke. Und naja, man kann so sagen, also mir ist aufgefallen, dass es irgendwann so einen Schnitt gab zwischen Punch Drunk Love und There Will Be Blood. Also davor war das noch so, also da hat er so seinen Stammcast auch immer gehabt. Also der hat zum Beispiel immer, zum Beispiel Burt Reynolds kam da öfter vor. Oder Burt Reynolds nicht. Ich glaube, Philip Baker Hall kam in allen Filmen davor vor, auch John C. Reilly kam vor. und auch viele andere Darsteller, die er immer in seinen Filmen besetzt hat, also zum Beispiel auch Julianne Moore. Und ab There Will Be Blood hat er dann auf einen anderen Cast gesetzt, auch auf einen wechselnden Cast. Und die Stimmung wurde auch sehr viel ernster. Also There Will Be Blood ist halt ein sehr ernster Film. Hm. Auch The Master ist halt ein Film, der hat keinen Humor. Okay, in Here and Vice ist das schon wieder ein bisschen anders. Aber er hat halt sich dann auch sehr ernsthaften Stoffen angenommen. Und davor kamen die mir so ein bisschen leichter vor, seine Filme.
War Boogie Nights davor oder danach?
Boogie Nights davor.
Aber der hat ja auch einen sehr ernsten Unterton, ne?
Ja, schon ernsten Unterton, aber ansonsten ist er recht, also kommt der recht leicht rüber, so von der Stimmung. Hm. Ne? Und seine nachfolgenden Filme waren dann schon für mich so etwas schwerer dann. Hm. Auch in der Machart so. Also das war dann schon auch noch qualitativ ein bisschen besser dann auch. Also diese lange Pause zwischen Punch Drunk Love und There Will Be Blood. Also da hat man dann schon so eine Veränderung wahrgenommen. Also zumindest ging es mir so. Hm. Ja. Und er hat ja auch dann ab da mit Johnny Greenwood zusammengearbeitet. Mhm. Davor war es ja immer jemand anderes, der den Soundtrack beigesteuert hat. Mhm. Ja, und jetzt hat er halt quasi so seinen Stammkomponisten mit Johnny Greenwood gefunden. Ja. Ja, aber es ist an sich also sehr interessanter Werdegang. Und es ist ja auch interessant, bei Paul Thomas Anderson, dass er ja so ein Autodidakt ist. Also er hat ja Film nicht studiert, also wie viele andere Regisseure, die das halt explizit studiert haben so und das Handwerk erlernt haben so, ne, an der Schule. Und er hat es sich beigebracht durch seine Aussage nach, durch zum Beispiel Audiokommentare auf DVDs oder auch durch das Lesen von Büchern, welche sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und somit hat er dann halt selber irgendwann angefangen, Filme zu drehen. Also erstmal so mit kleinen Filmen, wie zum Beispiel The Dirk Diggler Story. Also das war so ein Kurzfilm, was dann später zu Boogie Nights wurde, weil da geht es ja um Dirk Diggler. Natürlich damals noch ohne Mark Wahlberg, ohne Stars. Aber später, also ich finde es auch erstaunlich mit seinem ersten richtigen Spielfilm, mit Hard Eight, dass er da schon so Schauspieler bekommen hat wie John C. Reilly in der Hauptrolle oder auch Gwyneth Paltrow oder Samuel Jackson, das ist schon beachtlich. Also, dass er dann gleich solche, so einen Cast bekommt und auch mit Boogie Nights dann noch einen größeren Cast bekommen hat. Also mit Mark Wahlberg oder Burt Reynolds und so weiter und Julianne Moore. Das ist schon sehr beachtlich. Und da, dieser Film hat ja auch schon einige Oscar-Nominierungen mitgenommen. Ja. Und ich habe mal geschaut, also abgesehen von Hard Eight hat jeder seiner Filme bisher Oscar-Nominierung gehabt. Selber hat er leider noch keinen gewonnen.
Tja.
Ja.
Das wird wohl dieses Jahr nichts werden, ne?
Nee, also mit Seidene Faden hat er es ja auch nicht geschafft, leider.
Nee.
Ja. Also ich hätte es ihn ja für There Will Be Blood gegönnt oder für Magnolia. Hm. Aber ja, ich glaube, für Magnolia war er auch schon nominiert. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ja.
Möchtest du sonst noch was zur Technik sagen?
Zur Technik, also das ist halt auch so, also diese Art des Films kommt halt ohne Spezialeffekte aus. Ich fand, das Bild war ein bisschen körnig, also zumindest ging es mir so, so habe ich das
so ging mir nicht so
festgestellt. Es war jetzt nicht so ein reines Bild wie zum Beispiel in The Master. Und es war auch oftmals aus der Hand gefilmt, hat man gesehen. Also ab und zu mal also Stativ, aber oftmals auch mit der Hand.
Aber es war jetzt nicht so wackelig.
Nö, also nicht wie in Lars von Trier. Nee. Obwohl bei Lars von Trier weiß man nicht, ob es an seinem Alkoholismus liegt oder so. Warum er da rumwackelt, aber das ist schon recht ruhig. Aber man merkt schon, also dass er auch dann, also dass es jetzt nicht auf so einen Zug ist, ne, auf so ein, so, es gibt ja dann so Kameras, die dann so langsam fahren und trotzdem auf so, ne, so eine Art Schiene laufen. Das ist dann schon aus der Hand gefilmt, das sieht man schon. Ja, auch oftmals so verfolgend auch den, ne, oder ja, so auch Close-Ups kamen auch oftmals vor. Es gab dann erst später Totalaufnahmen. Also zum Beispiel, als sie dann im Schnee da waren, in der Schweiz war das, glaube ich.
Hm.
Ja. ansonsten in dem Haus selbst war das immer sehr nah, alles sehr intim, so die Kamera. Ja, also das ist mir so aufgefallen. Und natürlich der Soundtrack war halt rein klassisch gehalten von Johnny Greenwood, der sich ja an Komponisten wie Brahms zum Beispiel orientiert hat. Und ja.
Ich fand, da war auch sehr, sehr viel Hintergrundmusik. Also irgendwann dachte ich so, gab es da überhaupt mal eine Szene, wo keine klassische Musik im Hintergrund gespielt wird?
Ich habe gelesen, dass, glaube ich, so 90 Minuten lang Musik war in dem Film, bei einer Laufzeit von 130.
Ja.
Ja. Ja, also
aber
schon.
Das verleiht dem auch eine sehr besondere Atmosphäre.
Mhm. Ich fand den auch sehr schön. Also mir hat er gefallen. Also der hat so auch so ein Thema gehabt, was sich immer wiederholt hat. Mhm. Na, und ich fand es sehr schön.
Ja, ich auch.
Ja, man kann ja auch sagen, Johnny Greenwood ist ja auch schon ein sehr talentierter Musiker, ne?
Ja, allerdings.
Ja, gut. Gibt es sonst noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein?
Zur Technik erstmal nicht, nee. Also von mir aus können wir dann zum Inhalt übergehen.
Ja, können wir gerne machen.
Okay, na dann. Der Film beginnt mit Alma, die ein Interview, also was heißt Interview, ein Gespräch führt mit jemandem. Mhm. Und da erzählt sie halt so ein bisschen über die Beziehung zu Reynolds. Und als ich das erste Mal geguckt habe, bei der ersten Sichtung, dachte ich, okay, wenn jemand so über jemand anderen spricht, dann ist der andere wahrscheinlich tot. Also so dachte ich, geht dieser Film los, so retrospektiv, er ist gestorben und sie erzählt jetzt über die Geschichte, aber über die Beziehung mit ihm. Aber wir erfahren ja, dass der gar nicht tot ist zu diesem Zeitpunkt, sondern nur krank. Und ja.
Ja, man weiß ja auch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, mit wem sie redet.
Genau, also es wird auch
aber das wird ja später
das
dann
Gegenüber nicht gezeigt, aber anhand der Stimme kann man das dann später zuordnen.
Ja, na, der wird auch in einem Interview selbst irgendwann gezeigt, diese Person.
Genau. Und ja, sie spricht halt darüber, was eigentlich die beiden an der Beziehung haben. Also es geht wohl in diesem Gespräch gerade offenbar darum, was er an ihr findet, warum diese Beziehung besteht. Und sie sagt dann, ich gebe ihm das zurück, was er am meisten begehrt, jeder Teil von mir. Genau, also so geht's los und dann wird die Exposition von Reynolds angetrieben. Ja. Dann wird sozusagen sein Alltag gezeigt, wie er sich morgens fertig macht und wie die Schneiderinnen in das Haus kommen und genau. Willst du dazu irgendwas sagen, sonst mache ich einfach weiter?
Naja, man bekommt schon so ein bisschen mit, dass dieser Tagesablauf auch sehr durchorganisiert ist.
Ja.
Also das ist halt immer gleich. Also es muss unbedingt so sein und das bekommen wir ja später auch noch mit.
Genau.
Ja.
Genau, nachdem das alles so passiert ist, sieht man ihn dann am Frühstückstisch sitzen. Der Frühstückstisch ist auch so ein Ort, den wir immer wieder im Film sehen.
Ja.
In immer wieder anderen Stimmungen. Ja, generell Essen und Essenszubereitung ist sehr präsent in diesem Film, was mir sehr gut gefällt. und da sitzt er also mit seiner Muse Joanna am Frühstückstisch und da kommt dann auch seine Schwester dazu. Und ja, sie möchte ihm was Gutes tun. Sie hat irgendwie ganz leckere Küchlein oder sowas besorgt. Und er sagt aber, dass er das nicht will. Und die Schwester kommt dann dazu und merkt so, okay, hier ist die Stimmung gerade nicht mehr ganz so gut. Und die Freundin macht dann Stress, macht ihm Vorhaltungen, du schenkst mir keinerlei Beachtung mehr und möchte da so ein bisschen ne, in die Konfrontation gehen und fragen, was das alles soll. So. Und er ist dann ziemlich unterkühlt und sagt sowas wie, naja, ich kann meinen Tag nicht mit einer Konfrontation beginnen. Also da merkt man schon so ein bisschen, okay, wie er reagiert, das ist irgendwie nicht besonders, also ist es nicht freundlich, nicht einfühlsam, aber es ist auch irgendwie nicht so richtig, naja, normal ist wieder so ein doofes Wort, aber es ist halt irgendwie nicht normal, so wie er reagiert. Ja. Es ist sehr unterkühlt.
Also andere Menschen, viele andere Menschen würden da nicht so drauf reagieren. Also
ja,
die
würden
da ganz anders drauf eingehen. Ja.
Also selbst wenn man irgendwie genervt wäre, würde man halt genervt reagieren, aber er ist halt einfach nur ablehnend und aber trotzdem total rational. Also ich kann meinen Tag hier nicht mit einer Konfrontation beginnen, lass mich bitte in Ruhe. Also es
aber bewahrt auch so ein bisschen so diesen etwas freundlichen Ton, also trotzdem noch so eine Höflichkeit, ne?
Ja, er ist immer nicht aufbrausend.
Genau.
Ja. Aber es zeigt halt, er hat halt irgendwie überhaupt kein Interesse an den Gefühlen seiner Gespielin. Also irgendwie komplett unempathisch.
Ja.
Und das nimmt die Schwester dann natürlich auch wahr, die sich dann später darum kümmern wird.
Ja, also wir haben ja schon in den Inhaltstext da etwas angedeutet, also dass die Schwester auch so dafür zuständig ist,
genau,
diese Liebschaften dann auch wieder loszuwerden.
Ja.
Ja. Und das wird auch mit der Szene angedeutet. Also dass das auch nicht das erste Mal vorkommt, sondern dass es auch schon öfter vorkam.
Mhm.
Ne?
Ja. Dann kommt eine Kundin zur Anprobe eines Kleides. Sie wird nur die Countess genannt. Also man merkt, okay, er umgibt sich da mit sehr wohlhabenden Kundinnen aus der High Society, aus der Monarchie. Und da gibt er sich halt sehr charmant, ne? Also finde ich, da ist er sehr zuvorkommend. Und man merkt, dass auch die Countess ihn ziemlich gut findet so.
Ja.
Also sie ist auch richtig angetan von ihm, mehr als von dem Kleid noch. Also auch während sie das Kleid angezogen bekommt, guckt sie eigentlich mehr ihn an so. Mhm. Und dann haben sie noch so ein Zwiegespräch und da sagt sie, was wir durchgemacht haben, hat sich gelohnt. Wo man denkt, okay, was haben die denn wohl durchgemacht, die beiden, während dieses Kleid entstanden ist. Also man bekommt so ein bisschen mit, dass der Weg zu diesem Kleid, worauf er auf jeden Fall stolz ist, also ich glaube, er findet schon, dass das eine gute Kreation ist, dass dieser Weg halt nicht sehr leicht war. Am Abend trifft er sich dann mit seiner Schwester zum Abendessen und das ist halt auch wieder total unterkühlt, ne? Also sie fragt halt einfach nur, oder sie sagt, na, die Zeit ist gekommen, Joanna loszuwerden, oder sagt er das habe ich mir ja nicht notiert.
Das weiß ich auch nicht mehr genau.
Auf jeden Fall diskutieren sie dann, oder sie legt fest, dass sie sozusagen noch so ein Kleid bekommt aus der Herbstkollektion und dann soll sie sozusagen damit abgespeist werden.
Ja, sehr nett.
Ja, und es hat halt eine gewisse Routine, wie das Ganze abläuft.
Genau.
Ne? Aber dann gibt es tatsächlich noch so einen Moment, wo es so ein bisschen, wo er so ein bisschen, naja, weicher wird. Er sagt dann, dass er sehr oft an seine Mutter denken muss in letzter Zeit.
Mhm.
Und er sagt dann, dass er es beruhigend finden würde, wenn die Toten über die Lebenden wachen würden. Also da bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass er irgendwie mit dem Tod der Mutter nicht so richtig abgeschlossen hat, dass auf jeden Fall die Mutter eine sehr wichtige Bezugsperson für ihn war und dass die für ihn eine sehr starke Bedeutung hat.
Ja.
Seine Schwester spricht eigentlich überhaupt nicht über die Mutter,
nein,
oder?
Nein, mir war es auch erstmal gar nicht klar, dass die verwandt sind. Also das ist mir erstmal gar nicht so klar gewesen.
Okay, ja, mir war es beim zweiten Gucken natürlich so, also konnte ich mich erinnern, aber ich weiß gar nicht, wann das.
Ich weiß gar nicht, wann das so erwähnt wurde überhaupt, dass die verwandt sind, weil ich dachte erstmal, das wäre so seine Assistentin einfach.
Ja, er nennt sie immer altes Haus.
Hm.
Ja.
Weil so richtig familiär ist diese Beziehung, also es kommt mir nicht so familiär vor.
Nee, sie ist halt auch total unterkühlt.
Ja, ja, genau,
ne?
Ja.
Und also eigentlich auch, ja, wie zwei Geschäftspartner.
Reden, ja, so. Genau, die reden nicht wie Geschwister, also so. So dieses, wie man das sonst so kennt, ne? Also dieses Vertraute.
Hm.
Also die, man weiß schon, also man kann schon erkennen, dass sie sich lange kennen, ne? Also, aber so dieses geschwisterlich Vertraute, so normale miteinander umgehen, herrscht da nicht vor.
Hm.
Ja, eher wie eine Geschäftsbeziehung, genau.
Ja.
Und deswegen war ich da erstmal so verwirrt und so, als ich dann mitbekommen habe, dass die überhaupt verwandt sind. Also das war mir überhaupt nicht klar. Ja.
Genau, nachdem sozusagen die Beziehung zu seiner Schwester und seiner Mutter ein bisschen beleuchtet wurde, ist er dann in einem Café in so einer ländlichen Umgebung. Also ich habe das jetzt als, also ich habe das so interpretiert, dass er da so ein Ferienhaus irgendwo hat an der Küste.
Ja, so ein bisschen außerhalb von London.
Genau, ja. Und dort geht er eben in ein Café und trifft dort auf Alma. Und die ist so das erste Mal, als er sie sieht, so ein bisschen tollpatschig,
genau,
und läuft so gegen den Tisch. Und er ist da irgendwie gleich so entzückt von ihr.
Genau.
Er gibt dann eine Bestellung auf, die sehr lang und sehr präzise ist.
Und das entzückt irgendwie die Alma.
Ja, genau, die schreibt das alles mit, so wie sie es gelernt hat. Und er fragt sie dann aber, ob sie sich das merken konnte.
Ja, sie hat sich's noch nicht mal aufgeschrieben.
Ja, doch, sie schreibt auch die ganze Zeit mit. Und er fragt dann, ob er die Notiz bekommen kann.
Nein, nein, ich dachte, sie hätte es mitgeschrieben und dann hat er ja die Notiz und dann steht drauf, ich heiße Alma und ich würde dich gern, gern treffen.
Ach so, ich habe gedacht, das hat sie später nochmal.
Nein, nein, das hat sie die ganze Zeit geschrieben.
Ach so.
Und darum hat er ja gefragt, so, na, dürfte ich mal bitte das nochmal sehen, ob du es mitgeschrieben hast. Und sie hat es nicht mitgeschrieben, sondern sie hat einfach nur geschrieben, ja, mein Name ist Alma und ich würde dich gern treffen oder so.
Ach so, ich dachte, das hat sie später nochmal
aufgeschrieben. Nein, nein, das war ja dann so ein bisschen dieses Lustige dann so, dass sie es eigentlich nicht mitgeschrieben hat.
Ach so.
Aber gut, dass sie sich dann trotzdem das alles gemerkt hat.
Ja, ja, es war eine sehr ausufernde Bestellung. Ja. Und ich finde so, diese Begegnung von den beiden, die ist irgendwie so total schön. Also stellt man sich so die Begegnung mit so einer neuen Liebe irgendwie vor, so idealerweise. Ja.
Auch so, das Ambiente ist auch sehr schön gewählt.
Ja.
Auch so die Beleuchtung und sowas. Halt, da möchte man auch gerne sein und auch was essen. Ne?
Ja.
Das dachte ich mir so.
Ja.
Ja.
Ja, er fragt sie dann, ob sie mit ihm essen gehen möchte und sie sagt ja. Und dann gehen sie halt miteinander essen und er ist halt total verzaubert von ihr. Also er guckt sie die ganze Zeit so verliebt an und ja, kann man schon verstehen, dass sie ihn auch irgendwie gut findet. Was ich dann nicht so gut finde oder fand gestern, erwischt er dann den Lippenstift ab, weil er meint, naja, ich möchte dich so sehen, wie du wirklich bist, wo man denken könnte, ja, okay, ist ja irgendwie schön so, dass er das nicht braucht, so dieses Auftakeln. Aber andererseits fand ich das auch schon ziemlich übergriffig. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre bei einem Date und da ist ein Typ, der mir den Lippenstift wegwischt, das fände ich nicht so toll.
Ja, aber ich denke mir auch eher so, dass er sie ja zuerst eher als Muse sieht, so nicht als Liebschaft, ne? Also ich glaube, der hat sich anfangs auch, war der einfach auf der Suche auch nach einer neuen Muse.
Ja, ja, klar, aber es ist trotzdem übergriffig.
Und darum will er sie erstmal so sehen, wie sie halt ohne das Geschminkte aussieht, um sie halt gestalten zu können. So habe ich das so ein bisschen interpretiert.
Ja, na klar, so ist es ja auch. Aber es ist trotzdem nicht schön.
Ja, natürlich ist das nicht schön, ja.
Und das setzt sich ja auch fort dann, dass er sie halt als Objekt
Und dann fängt
sie
an, genau, sie sieht das ja eher als Date, ne? Und er sieht das so ein bisschen als Schau, so ne, ein bisschen, er will halt gucken, ob sie passt, so als Muse.
Ne? Ja.
Was sie natürlich dann nicht so toll findet irgendwann.
Nee, vor allem dann, also da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Natürlich, ja, natürlich.
Dann fragte er sie noch nach ihrer Mutter. Also es kommt schon wieder so diese Mutterproblematik irgendwie aufs Tapet. So beim ersten Date gleich nach der Mutter fragen, fand ich jetzt auch irgendwie, naja, hätte ich schon komisch gefunden. Und er erzählt, dass er eine Locke seiner Mutter in sein Jackett eingenäht hat. Also da ist irgendwie so eine total starke Bindung zu seiner Mutter vorhanden. Ja, dann fahren sie zu diesem Ferienhaus und haben dann erstmal so ein, sitzen erstmal am Kamin oder so und sprechen so ein bisschen. Und da fand ich total gut die Szene. Also Alma ist halt jemand, in dem Café kommt sie halt erst so ein bisschen schüchtern rüber, finde ich.
Ja.
Aber man merkt halt zunehmend, dass sie dem Reynolds total gewachsen ist. Also sie sagt dann, er guckt sie halt einfach nur an und sie sagt dann, falls sie mich im Anstarren schlagen wollen, dann werden sie verlieren. Also sie bietet ihm sofort die Stirn, so, das hat mir sehr gefallen. Ja, dann reden sie noch so ein bisschen über die Ehe und er sagt, naja, ich bin eingefleischter Junggeselle, ich möchte nicht verheiratet sein, er ist verheiratet mit seiner Arbeit. Ja, und sie merkt sofort, dass das irgendwie nicht alles sein kann, dass das irgendwie eine Fassade ist. Also sie sagt, sie sind sich mit allem immer so sicher, aber sie glaubt da nicht so richtig dran. Sie glaubt, dass er irgendwas zu verbergen hat oder zumindest seine wahre Persönlichkeit nicht so richtig zeigen kann. Und dann geht es halt darum, dass er so ein Probekleid absteckt und ihre Maße dann nehmen möchte, weil er sie einkleiden möchte.
Ja.
Er möchte ein Kleid für sie designen und dann kommt seine Schwester rein. Und das fand ich halt auch, also man merkt so richtig, wie enttäuscht sie ist.
Ja, ja, natürlich.
Und ich dachte auch so, wenn ich Alma wäre, ich würde auch denken, was geht denn jetzt hier ab? Wer ist diese Frau und warum fummelt die an mir rum?
Das zeichnet sich auch sofort in dem Gesicht von Alma ab.
Ja, so, das ist
also
so gut.
Ja, genau. Also dann verändert sich die Miene sofort und sie ist einfach nur noch total abgeturnt.
Ja.
Und ja, und die Schwester, also die Cyril, die setzt sich ja dann auch hin und schreibt dann auch so mit. Und
ja, die schreibt dann die Maße und mit
genau.
und so weiter. Aber sie kommt halt auch zuerst zu Alma und kommt ihr total nah, ohne sie irgendwie zu fragen, so hier darf ich mal kurz oder so.
Ja.
Also sie ist halt auch total übergriffig, finde ich. Also wenn mir eine Frau, die ich nicht kenne, so nah kommt, ohne sich überhaupt mal vorzustellen.
Ja,
also
das ist ja überhaupt die erste Begegnung zwischen den
beiden.
Ja,
genau. Und das fand ich halt total daneben. Aber für sie ist das halt offenbar normal, so, weil sie Alma auch als Muse oder als Model ansieht.
Ja.
Genau. Ja, und man merkt auch so zunehmend, dass Reynolds so ruppiger im Ton wird, als er da mit ihr zu schaffen ist. Er sagt dann so, sie haben kleine Brüste, aber es ist meine Aufgabe, ihnen welche zu geben, wenn ich es denn will. Wo ich auch dachte, yo, okay.
Das hört wohl keine Frau gerne.
Nee, also vor allem das, wenn ich es denn will, das dadurch drückt er halt so ein Machtverhältnis aus. Ne? Du kannst, ich kann dir große Brüste geben, so ich kann dafür sorgen, dass du in den Augen anderer Leute schön aussiehst, aber ich kann es auch lassen, so.
Ja.
Ne? Also das ist schon irgendwie, er zeigt halt, dass sie, dass er sie nach seinen Wünschen formen kann und dass sie da nicht so viel mitzureden hat. Und die Cyril, die setzt dann noch einen drauf, die sagt dann erst so, nee, nee, sie haben schon die ideale Figur, er mag ein wenig Bauch. Wo man so denkt so, ey, du Bitch. Ja. Das war echt nicht nett.
Ja, wie geht's weiter?
Dann haben sie einen Spaziergang und der ist dann irgendwie wieder total romantisch, finde ich. Also,
wo ist der dann nochmal, der Spaziergang?
Na, irgendwo an der Küste.
Ach ja, stimmt, genau.
Und da sagt sie, du hast mich gefunden und egal was du tust, tu es vorsichtig. Das kam, glaube ich, auch im Trailer schon vor.
Ja.
Und aus dem Off, also es wird immer wieder das Gespräch mit dem Arzt aus dem Off so ein bisschen angeschnitten.
Genau.
Und da sagt sie dann, in seinen Kleidern fühle ich mich vollkommen. Ja, dann würde ich mal ein bisschen was überspringen, was jetzt vielleicht ein bisschen redundant ist. Und dann komme ich gleich zu der Anprobe. Genau, also die Szene fand ich auch richtig gut. Sie probiert halt ein Kleid an. Und er fragt sie dann so, na, wie findest du den Stoff des Kleids? Und sie sagt, na, ich mag den nicht. Sie findet den Stoff irgendwie nicht so schön oder kratzt irgendwie ein bisschen. Und sie sagt sowas, also sie teast ihn so richtig, ne? Das, ich finde den nicht gut. Und er sagt so sinngemäß, ja, du hast ja auch keine Ahnung so.
Ja.
Du hast ja auch keinen Geschmack. Und sie sagt halt, naja, vielleicht mag ich meinen eigenen Geschmack so. Also er bestimmt für sie mit, was sie irgendwie gut finden soll. Und er will sogar ihren Geschmack kontrollieren. Und ja, sie sagt dann sowas wie, ja, vielleicht möchte ich ja auch ein bisschen Ärger haben. Also sie teast ihn da so ein bisschen und zeigt ihm so, du kannst hier nicht über mich mitbestimmen. Ja, die fand ich sehr schön, die Szene.
Ja. Ja, und solche Szenen kommen ja öfter vor in dem Film. Also immer dieses bisschen, dieses Gestichele, ne?
Ja, genau.
Ja.
Also sie versucht immer, ihn so rauszulocken, so aus seiner Rolle, aus seiner, also seine Fassade fallen zu lassen, aber er lässt sich da nicht drauf ein.
Ah, da finde ich auch Daniel Day-Lewis Schauspiel immer gut, weil er will eigentlich immer so die Fassung bewahren.
Ja, ja, genau.
Und man merkt so richtig, wie er so innerlich brodelt, so wie er das eigentlich, ne? Aber er bewahrt trotzdem so seine, die Kontenance, sage ich mal.
Also, ja, genau.
So.
Und das, dieses Verhalten, das ist halt auch das, was mich darauf gebracht hat, dass er eben an der zwanghaften Persönlichkeitsstörung leiden könnte, wo ich dann später darauf zu sprechen komme. Genau. Und dann kommt diese Frühstücksszene, mal wieder beim Frühstück. Diesmal ist Alma an der Rolle der Gespielin. Die sitzt doch genau dort, wo die Joanna vorher gesessen hat. Und was sie macht, ist, sie nimmt eine Scheibe Toast und kratzt da drauf rum. Und das finde ich so genial, weil eigentlich in einem Film, wenn eine Person auf einem Toast rumkratzt oder
ist
generell auch in unserem Leben so, ist es ja jetzt nichts Besonderes. So, ne?
Aber da wird der Sound richtig aufgedreht. Also
ja, und man kennt halt den Reynolds schon zu dem Zeitpunkt und man denkt so, ach du Scheiße, was macht die da? Die muss bloß leise sein.
Ja, also es wird so richtig im Vordergrund gerückt, der Sound, ne, wie sie da auf den Toast rumkratzt und schmiert.
Ja, und er ist augenblicklich genervt und man ist halt als Zuschauer schon fast so mitgenervt, weil man genau weiß, wie der sich gerade fühlt und wie er dann halt auch reagiert. Das ist wieder, er ist nicht aufbrausend so, aber er sagt halt, ah, das ist zu viel Bewegung, das ist eine Irritation, das stört hier meinen kreativen Prozess und so weiter. Genau, also die Szene fand ich auch mega gut.
Ja, fand ich auch sehr gut. Auch ein bisschen witzig. Also da gibt es ja auch so Momente in dem Film, das finde ich ja schön. Also dieser Film ist ja nicht nur ernst, sondern hat auch so seine witzigen Momente.
Ja, weil man auch irgendwann so an einem Punkt kommt, wo man halt nur noch über ihn lachen kann, ne?
Ja,
weil man denkt so, boah, kommt der Typ schon wieder.
Ja, weil er wieder so kurz vorm Ausrasten ist. Und,
ja, genau.
Und die Alma halt die Grenzen wieder auslotet. So.
Ja.
Ja,
ja, dann findet eine Modenschau statt. Kurz vorher sieht man ihn noch nähen und das fand ich auch ganz schön, wenn man ihn beim Nähen sieht, dann wird ein Close-up auf seine Hände gemacht und man sieht, dass sein Daumen halt auch total zerstochen ist und voller Hornhaut und so. Also das passt halt auch irgendwie wieder in dieses Method-Acting und Sinn für Details und so weiter. Und bei der Modenschau ist er dann sehr gestresst. Wirkt so ein bisschen jähzornig, entschuldigt sich aber immer sofort, wenn er merkt, okay, jetzt habe ich mich vielleicht im Ton vergriffen. Aber man merkt auch, dass die Leute, die mit ihm zu tun haben, da auf einer täglichen Basis das halt schon kennen. Ne? Die wissen, okay, der ist so und da sagt man am besten nichts und ist immer schön ruhig und macht halt das, was er will und dann läuft das schon irgendwie.
Ja.
Genau, und Alma ist halt auch Model auf der Mondschau und fühlt sich da, glaube ich, sichtlich wohl.
Ja, sie hat da schon Spaß dran.
Ja. Ja.
Es geht auch so beschwingt durch die Räume.
Ja.
Also das ist in dem Haus selbst wird es abgehalten. Ne?
Genau.
Und also diese Räume dienen so als Laufsteg.
Genau, als Showroom sozusagen.
Genau, als Showroom. Und die Leute sitzen da so in dem Raum, Räumen selbst, genau verteilt. Und sie laufen da so durch. Ja, und die Kamera verfolgt dann auch so. Also sie ist so verfolgend hinter der Alma.
Genau.
Was ich auch eine sehr schöne Einstellung finde. Also,
Ja, und dann wird er das erste Mal krank. Aber da zu dem Zeitpunkt noch aus mehr oder weniger natürlichen Gründen, denke ich. Und da merkt sie dann, wie sie sagt, der ist, wenn er krank ist, wie ein kleines Baby, wie ein verwöhntes kleines Baby. Er ist dann sehr zart und offen, also zart und offen, das sind die Worte, die sie immer wieder benutzt, um ihn zu beschreiben, wenn er krank ist. Und sie merkt halt, okay, wenn er so krank ist, dann kommt er irgendwie zur Ruhe und kann sich ihr auch emotional öffnen und sie können sich halt auch körperlich irgendwie näher kommen. Ja, das ist ein Muster, was sich dann auch immer wieder zeigt und wo sie dann gemerkt hat, okay, offenbar ist das eine Möglichkeit, um die Fassade mal fallen zu lassen. Sie kümmert sich dann nachfolgend auch weiter um ihn und sie versucht halt immer wieder an ihn ranzukommen und versucht ihm ja zuträglich zu sein. Sie bringt ihm dann eben dann Tee, während er dann in seinem Atelier sitzt und er ist dann aber schon wieder so weit, dass er damit überhaupt nicht umgehen kann und sagt dann sowas wie, naja, bring den Tee wieder weg, ich brauche keinen Tee. Und sie sagt dann, ja gut, dann gehe ich halt. Und er sagt, na, der Tee geht raus, aber die Störung bleibt hier bei mir drin. Also man merkt halt so, die kann es ihm auch nicht recht machen, wenn er irgendwie so ist, außer ihn halt komplett in Ruhe lassen. Aber das ist halt nicht das, was sie sich unter einer Beziehung vorstellt.
Ja.
Verständlicherweise. Ja, und dann werden die beiden zu einer er wird zu einer Hochzeitsfeier eingeladen von einer seiner Kundinnen, wo er eigentlich gar nicht hin will, aber seine Schwester sagt, pass auf, die Kundin, die finanziert hier das, was wir hier machen, geh da mal bitte hin. Und so geht er mit Alma auch zu der Hochzeitsfeier hin. Und was passiert da?
Da muss ich jetzt selber nochmal überlegen. Ich habe ja nicht
du hast ja nicht mitgeschrieben. Auf der Hochzeitsfeier langweilen die sich A total und B ist diese Braut halt sturzbesoffen oder hat vielleicht sogar Schlafmittel genommen.
Stimmt, genau.
Sie bricht auf jeden Fall da an der Tafel zusammen und wird dann ins Schlafzimmer gebracht und schläft da in der Kreation von Reynolds ein.
Und Reynolds ist natürlich sichtlich verärgert, dass sie weiterhin dieses Kleid anhat, sturzbetrunken.
Ja, wobei er dem nicht so richtig Ausdruck verleiht. Ne? Also es ist ja Alma, die
es
sagt.
Es ist ja Alma, genau, die das initiiert, die dann auch.
Genau, die initiiert das dann, die sagt dann zu Reynolds, das kann ja wohl nicht sein, dass so eine Person deine Kreation zeigt. Das ist ja irgendwie obszön hier und sie verdient das nicht, das Kleid zu tragen. Und er versucht sie zuerst so zu beschwichtigen, so ihre Gefühle zu kontrollieren, aber lässt sich dann letztlich doch darauf ein und dann gehen sie zusammen das Kleid holen. Das heißt, sie gehen ins Schlafzimmer und ziehen einfach der total sturzbetrunkenen Frau das Kleid aus und nehmen es dann mit nach Hause. Und dann, nachdem sie das gemacht haben und eben auf dem Weg nach Hause sind, küssen sie sich dann das erste Mal.
Genau, davor gab es noch gar nicht so diese.
Genau, das dauert ewig, bis der erste Kuss kommt.
Genau, und das ist mir auch aufgefallen. Irgendwann hast du ja auch gefragt, so, ob die sich schon geküsst haben.
Ja, ich habe ja wieder mitgeschrieben und dachte, hast du es irgendwie verpasst, dass die sich mal geküsst haben?
Ich habe da auch zu keiner Zeit feststellen können, dass die sich irgendwie näher gekommen sind. Also weil ja der Reynolds sie auch erstmal nur als Muse wahrgenommen hat. Und
genau.
Alma ja Schwierigkeiten hatte, ihm irgendwie emotional näher zu kommen. Ne? Er hat ja das immer abgeblockt. Und genau, und da ist jetzt der erste Moment, wo sie dann sich auch emotional, also so auch, ne, so näher kommen. Auf
genau.
romantische Art. Ja.
Genau, er merkt halt, dass sie sich für ihn eingesetzt hat, dass er, dass sie dafür gesorgt hat, dass seine Würde irgendwie wiederhergestellt ist, indem dieses schöne Kleid nicht bei so einer, wie sie findet, obszönen Person bleibt. Und ich denke mal, er fühlt sich da in dem Moment halt total verstanden, ne? Weil das ja im Grunde auch so sein Anliegen ist, dass
ja.
seine Kleider auch gewürdigt werden. Und dann sagt Alma halt, dass sie ihn liebt. Da sagt er aber nichts drauf. Aber er ist daraufhin sichtlich entspannter, zumindest so in der unmittelbar nächsten Zeit. Und sie nimmt das zum Anlass, halt zu versuchen, ihm wieder ein bisschen näher zu kommen, und sie möchte ihnen eine Überraschung bereiten.
Ja, und da kommt es dann zu einem Abendessen. Und das erzählt sie auch der Cyril.
Genau, sie und fragt Cyril hier, ich möchte das gern machen, ich möchte ihm ein Abendessen bereiten, was hältst du davon?
Und Cyril hält nichts davon, weil sie auch Reynolds kennt und sie weiß ja, dass alles, was ihm irgendwie aus der Bahn bringt, auch Überraschungen mag er halt überhaupt nicht.
Ja.
Ne? Er braucht ja seinen Tagesablauf, das haben wir ja jetzt schon mitbekommen.
Genau, das hört man auch in dem Gespräch dann, also sie sagt irgendwie, nee, mach das mal nicht, der hat da seinen Donnerstagsspaziergang, wo man so merkt, okay, der taktet sogar seine Freizeit hier durch und dann kommt er vom Spaziergang und muss erstmal dies und das machen. Da möchte er nichts essen und erst recht nichts, was er so nicht kennt. Genau, aber sie möchte halt sein starres Regelwerk irgendwie aufbrechen und da frischen Wind reinbringen. Und was macht sie dann?
Ja, sie bereitet ihn Spargel, also grünen Spargel, bereitet sie ihn zu. Aber er mag ihn salzig und sie bereitet ihn zu mit Butter.
Ja. Also
und das geht ja mal gar nicht bei Reynolds.
Nee.
Also sie essen dann auch zusammen. Also erstmal kommt sie an und sagt ihm, sie hat eine Überraschung. Und da ist er auch erstmal so verwirrt und auch so fühlt sich übergangen so. Und
genau, braucht erstmal so seine Zeit für sich.
Genau, aber willigt dann ein. Also er so, also er auch widerwillig. Ja, und dann sieht man sie beide am Tisch sitzen und sie ist so erwartungsvoll, ne, und fragt ihn auch so, wie es ihm schmeckt. Und er ist dann halt auch nur so patzig und versucht halt auch wieder so ein bisschen die Kontenance zu bewahren. Und aber irgendwann bricht es dann auch aus und sagt dann, ja, hier, wie soll es mir denn schmecken, wenn das hier mit Butter ist und nicht mit Salz, so wie ich es mag halt, ne?
Genau, ja.
Und das kann man doch nicht essen so. Und
ja, und dann verliert sie halt auch die Geduld, ne?
Weil, ja, sie kann es halt auch nicht mehr ertragen, wie er immer mit ihr umgeht und auch bei so einer Überraschung, dass er nicht mal sich dankbar zeigt und ja.
Genau, also sie fordert auch aktiv Zeit zu zweit ein und merkt dann, okay, das funktioniert hier irgendwie überhaupt nicht. Und dann wird der Konflikt irgendwie auf so eine Metaebene geholt und sie sagt dann, na, spiel nicht den starken Mann, der bist du nicht. Und es wird immer wieder gezeigt, dass sie hinter die Fassade gucken kann und sie sagt, naja, das alles hier ist nur ein Spiel, dein ganzes Leben ist ein Spiel, tu doch nicht immer so, als wärst du so. Und sie sagt halt alles irgendwie, die Arbeit und das Leben in dem Haus und wie er mit den Schneiderinnen umgeht und so, das ist alles nur eine Inszenierung. Und sie merkt halt, sie kommt nicht so richtig an den wahren Kern seiner Person ran. Und ich finde in der Szene, also die Szene ist vom Schauspiel her wieder megamäßig und ich finde, da ist sie sogar noch besser als Daniel Day-Lewis.
Ich finde es auch so schön, also dass sie nicht so, also diesen Text, den sie sagt, der wirkt halt so natürlich, auch wie sie mit, also so würde man auch selbst so vielleicht reden mit so einer Persönlichkeit.
Ja, der ist.
Also wie du dann auch sagst, wie du immer machst, so blablabla.
Genau. Ja, das ist sehr authentisch.
Sie ahmt ihn so ein bisschen nach und das es kommt halt so natürlich rüber. Also so ist man ja, wenn man halt auch einfach dann nicht mehr weiter weiß und das irgendwie so, ne, die Wut einfach mal rauslässt. So.
Ja.
Und das macht sie halt sehr gut. Ja. Ja, ist eigentlich eine gute darstellerische Leistung, kann ich auch nur sagen.
Ja, sie ist halt in der Situation auch so ein bisschen trotzig, ne, wie so ein trotziges Kind. Aber eigentlich ist er das trotzige Kind, er checkt's nur nicht.
Ja.
Ja. Ja, und dann merkt sie, es ist mal wieder Zeit, dass er krank wird. Und da bereitet sie dann zum ersten Mal einen Giftpilz zu.
Man hat ja auch vorher schon in dem Film gesehen, dass die ab und zu mal Pilze sammeln.
Genau, und sie hat halt einen giftigen Pilz und packt den dann, also zermahlt den und den Pilz und packt den dann in den Tee. Mhm. Ja, und ach so, dazwischen, bevor er dann krank wird, hat er noch so ein Gespräch mit Cyril, die dann fragt, ob sie Alma loswerden will. Mhm. Also sehr ähnlich zu der Szene damals am Abendessentisch, wo sie fragt, ob sie Joanna loswerden will.
Ja.
Und da sagt sie dann aber, dass er zu ihm, dass er keinen Streit anfangen soll, das würde er nicht überleben. Und da merkt man so, okay, offenbar haben die Frauen in seinem Leben, er hat ja offenbar nur mit Frauen zu tun, ihn total im Griff, ne? Also er tut so, als hätte er alles im Griff und er würde alles kontrollieren, aber da merkt man, okay, die Cyril hat ihn auch total im Griff.
Ja, genau. Ja,
ja, und dann wird er krank und das ist dann die Chance für Alma, sich um ihn zu kümmern und sie setzt sich dann auch über Cyril hinweg. Also die sagt irgendwie noch so, Alma, kommst du mal bitte und so und sie macht dann einfach die Tür zu und geht wieder zu ihm zurück. Mhm. Und dann kommt der Doktor und das fand ich auch ganz schön, der redet Alma immer mit Mrs. Woodcock an. Also der geht irgendwie automatisch davon aus, dass Alma irgendwie seine Frau ist und ich glaube, das scheint ihr auch zu gefallen.
Und ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, also genau, da muss, also muss, falls du nochmal guckst, musst du darauf achten, wen der Doktor anguckt, wenn er
also
Mrs.
Woodcock
sagt. Also
nicht die Cyril, sondern
der guckt Alma an. Mhm. Genau. Und dann kommt so mit eine Schlüsselszene, finde ich, wo er krank in dem Zimmer liegt und im Fieberwahn seine Mutter sieht. Also er hat ja vorher mal erzählt, dass er das Hochzeitskleid für seine Mutter genäht hat, als sie nochmal geheiratet hat. Und er sieht dann seine Mutter in dem Hochzeitskleid in dem Raum stehen.
Ja.
Und sie steht da aber nur und sagt überhaupt nichts. Und er redet aber trotzdem irgendwie, er hat so ein Zwiegespräch, aber sagt auch gleichzeitig, ich verstehe nicht, was du sagst. Und dann kommt Alma rein und kümmert sich dann um ihn, bereitet da irgendwas zu. Und dann, wenn Alma halt, die holt da irgendwie Handtücher oder so. Und wenn sie zu ihm ans Bett kommt, ist die Mutter plötzlich weg. Und das finde ich total gut gefilmt, so, weil das zeigt so, okay, wenn Alma sich um ihn kümmert, braucht er irgendwie seine Mutter nicht mehr. Mhm. Also das ist halt natürlich total metaphorisch und symbolisch so, ne? Aber es ist halt irgendwie total schön gemacht. Und wenn Alma dann zu ihm kommt, dann hat die halt auch diesen unglaublich liebevollen Blick. Und ach, da muss ich auch schon wieder fast weinen, weil das ist so, die strahlt halt so viel Güte aus und so viel Liebe in dem Moment, dass ich auch dachte, okay, ich kann es verstehen. Und Alma ist halt irgendwie total mütterlich, wenn er krank ist, ne? Und ich glaube, dass er eben in den Situationen, wo er dann krank ist und sie sich um ihn kümmern kann, dass er halt in ihr etwas wiederfindet, das er seit dem Tod seiner Mutter wohl offenbar vermisst.
Ja.
Weil er merkt, okay, da kann ich mich fallen lassen bei ihr.
Ja, und sie ist diesmal mehr als nur eine Muse. Ja.
Genau, auf jeden Fall. Und deswegen ist es irgendwie logisch, dass das Bild der Mutter dann nicht mehr da ist, weil er dann eben sozusagen das in Alma wiederfindet. Ja, und das, finde ich, ist so eine Schlüsselszene.
Mhm.
Am nächsten Tag dann geht es ihm sichtlich besser. Er ist aber total zugänglich und empfänglich und anschmiegsam und sowas, so wie sie sich ihn immer wünscht wahrscheinlich. Und da sagt er ihr dann, dass er sie liebt und dass er sie nie wieder verlieren will. Und das finde ich auch total schön, dass das Ganze offenbar so einen Denkprozess in ihm auch ausgelöst hat, indem er sagt, ein Haus, das sich nicht verändert, ist tot. Also dass er sagt, okay, du bringst hier irgendwie total viel Veränderung rein und Chaos, aber das ist halt auch das, was das Leben ausmacht.
Ja. Ja, was er ja vorher nicht zugelassen hat, lässt er jetzt irgendwie zu.
Genau, also dass er eben zulässt, die Kontrolle auch mal bewusst abzugeben und dass das vielleicht auch was Gutes ist, wenn er nicht immer alles kontrollieren kann.
Ja.
Und dann macht er ihr ziemlich schnell einen Heiratsantrag.
Ja, und sie ist selber erstmal so sprachlos, kann man so sagen, weil sie antwortet nicht sofort. Und er fragt dann auch noch ein paar Mal nach. Also er wiederholt das auch noch mal.
Ja.
Und
sie fragt dann auch, willst du mich denn heiraten?
Ja, genau.
Ja, und ich finde, dadurch, dass sie so zögert, macht sie ihm auch gleichzeitig klar, pass auf, das ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Ich falle dir nicht um in den Hals und sag sofort ja, sondern pass mal auf, ich habe ja auch noch eine eigene, ich habe ja auch noch was mitzureden. Mhm. So.
Weil er wirkt auch erstmal so ein bisschen verwirrt, weil sie nicht sofort antwortet.
Genau, ja.
Das ist erstmal verunsichert.
Ja.
Ja.
Ja, dann heiraten sie. Dann ist noch irgendwie eine Weihnachtsfeier und Silvester, das würde ich jetzt mal abkürzen,
weil wir müssen jetzt nicht jedes Detail. Genau.
Da passiert dann auch nicht so unfassbar viel, aber man merkt halt, über die Zeit hinweg wird die Distanz zwischen den beiden halt wieder größer. Also er wird immer zunehmend wieder so ein bisschen.
Genau, er wird wieder der alte Reynolds.
Und der alte Reynolds, genau.
Ja, also wird es wieder Zeit für die Pilzsuppe, ne?
Ja, aber vorher geht er noch zu Cyril und sagt dann, ich hab in meinem Leben einen schrecklichen Fehler gemacht. Mhm. Und man merkt schon so, okay, worum könnte das gehen? Welcher Fehler ist wohl gemeint? Naja, er meint die Hochzeit. Er sagt, dass er das Leben mit Alma nicht erträgt und dass er das auf jeden Fall beenden möchte und so weiter in dieser Form, während Alma hinter ihm steht. Also sie kommt halt ins Zimmer rein, ohne dass er das merkt, und er lässt sich da gerade aus und das ist halt irgendwie so bitter. Aber ich glaube, Alma interpretiert das halt so, okay, der ist jetzt nicht er selbst. Hm. Wenn er wieder so wäre, wie er ist, wenn er krank ist, dann würde er das niemals sagen. Hm. Und ja, daraufhin geht sie erstmal Pilze sammeln.
Ja.
Und bereitet diese dann zu. Sie macht dann ein ziemlich lecker aussehendes Omelett für ihn, während er in der Küche sitzt.
Also er beobachtet das dann auch.
Genau, er sieht
das
er beobachtet das auch.
Ist es, das war mir nicht ganz klar. Ist es ihm bewusst in der Szene?
Ja, das bleibt natürlich dir als Zuschauer überlassen, aber ich glaube, er scheint es zu verstehen.
Ja.
Weil er guckt da so und man merkt, er überlegt, er ist nicht so fokussiert auf seine Zeichnung, die er da macht, sondern er beobachtet sie und ich glaube, er versteht das dann, was sie da tut. Und sie sagt dann, wenn sie ihm das gibt, ich will, dass du am Boden liegst, hilflos, zart und offen. Und das ist dann wohl,
ja, okay,
das wo er letztlich versteht, okay, darum geht es hier gerade. Und er sagt dann auch, küss mich, mein Mädchen, bevor ich krank werde. Wo man so merkt, okay, jetzt hat er es endgültig verstanden. Mhm. Und jetzt weiß er auch, okay, darauf läuft es hinaus. Aber er scheint es halt auch zu akzeptieren, weil klar, er ist dann wieder total krank und hat dann schreckliches Bauchweh und so weiter, aber irgendwie scheint er sich auch drauf zu freuen, weil er weiß, okay, dann kann ich mich wieder fallen lassen, so, dann muss ich mich nicht mit diesen ganzen Verpflichtungen abgeben.
Also für beide eigentlich so eine Win-Win-Situation.
Ja, für ihn vielleicht nicht so 100%, aber für sie auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und dann ist der Film auch schon fast zu Ende und die letzten Worte, die er dann sagt, sind, noch sind wir hier und ich habe schon wieder Hunger. Hm. Und die sind halt irgendwie total zweideutig, ne? Weil, also wenn man sich vorstellt, so wie das gezeichnet wird, wie es ihm geht, wenn er da krank ist, da hat er halt wahrscheinlich total Magenschmerzen und Darmprobleme und muss auf Toilette und so weiter und übergibt sich wahrscheinlich noch. Und in so einer Situation, wenn man dann wieder Hunger hat, heißt es ja, okay, da geht's schon wieder einem besser so. Und einerseits ist es ja gut, wenn man dann wieder gesund ist, aber andererseits heißt das halt in dieser Situation, dass diese gemeinsame Zeit, diese Zweisamkeit halt auch wieder endlich ist, ne? Dass die bald wieder zu Ende sein wird. Und das kann aber auch heißen so, ich habe schon wieder Hunger, nein, ich habe schon wieder Hunger auf dich, so, lass uns nochmal hier ein bisschen was auch immer tun. Also es ist halt immer, es ist halt total zweideutig. Und Hunger an sich spielt ja in dem Film eine total wichtige Rolle so im ganzen Film, weil mit Hunger hat ja letztlich die Beziehung überhaupt erst begonnen, ne?
Ja.
Weil er Hunger hatte, Frühstück bestellt und dadurch, dass er Hunger hatte und Dinge zu sich nimmt, macht sie ihn, so wie sie sagt, zart und offen, aber durch Hunger kündigt sich dann eben auch die Rückkehr in dieses Alltags-Ich, nenne ich es mal, an. Genau. Ja.
Ja, eine gute Interpretation.
Ja, danke. Ist jetzt nicht besonders tiefgründig, aber
ja, ich finde es schon ganz gut,
ja,
dass du das nochmal hier dargelegt hast. Ja, wie hat dir denn der Film gefallen, um das nochmal so abschließend zu klären, bevor wir dann zum wissenschaftlichen Teil kommen?
Ja, bevor wir zum wissenschaftlichen Teil kommen, wo es dann ja größtenteils um, also eigentlich nur um Reynolds gehen wird, würde ich gerne noch ein bisschen darüber sprechen, was sie eigentlich so ausmacht.
Ja.
Wie hast du denn ihr Verhalten interpretiert?
Naja, es gibt ja so dieses Syndrom, dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ne? Mhm. Darum habe ich dich auch gefragt, so, ob das irgendwie damit zu vergleichen ist. Es ist ja so, wenn Mütter ihre Kinder auch irgendwie was antun, also es ist ja auch oft, dass sie dann so auch vergiften oder sowas, dass die dann auch Krankheitssymptome zeigen und sie die dann auch gesund pflegen können, beziehungsweise dass die Umgebung das so registriert, oh, du bist ja eine sehr gute Mutter.
Ja, genau.
Darum habe ich erstmal so vermutet, dass das irgendwie auf sie zutreffen könnte. Aber das ist ja schon ein bisschen anders, ne? Das ist ja.
Ja, also Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, das ist halt, wenn man tatsächliche Krankheiten erfindet oder übersteigert oder tatsächlich hervorruft. Also wenn man beispielsweise Dritte vergiftet oder halt nicht vergiftet mit, also kann natürlich zum Tod führen, aber das ist nicht das Ziel, sondern
so
dass,
nah dran,
dass man Dritte einfach krank macht mit dem Ziel, dass man eben sich als liebevoll und aufopferungsvoll pflegend darstellen kann. Und oft ist es so, dass das eben Mütter betrifft, die das mit ihren Kindern machen, die sich dann aufgrund dessen, dass das Kind dann krank ist, als besonders liebevolle und kümmernde Mutter darstellen können. Das gibt's aber tatsächlich auch, wenn das Opfer erwachsen ist.
Ah, okay.
Aber das ist wohl sehr, sehr selten, wobei da eine ziemlich hohe Dunkelziffer angenommen wird, weil das halt oft einfach nicht
erkannt wird,
dass das der Fall ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass das hier natürlich objektiv gesehen trifft das zu, ne? Sie macht ihn krank so, was ja auch eine Form von Missbrauch ist. Aber sie macht das, glaube ich, nicht mit der Intention, dass sie sich als gute Ehefrau darstellen kann, sondern mit der Intention, dass sie den wahren Kern seiner Persönlichkeit hervorbringen kann und Zweisamkeit mit ihm erleben
kann. Ja, sie hat eine ganz andere Motivation, genau. Sie würde es ja nicht machen, wenn der Reynolds einen ausgeglichenen Charakter hätte.
Ja, genau.
Wenn der jetzt nicht so wäre, wie er ist, dann wäre es ja nicht nötig. Sie macht es ja nur deswegen, weil sie festgestellt hat, wenn er krank ist, ist er ein ganz anderer Mensch und dann ist er liebevoll und dann ist er halt jemand, ne, den sie gerne hat, so, ne, der halt pflegeleicht ist.
Ja, genau. Mal,
ne?
Ja.
Und nicht so, ja, exzentrisch. Genau. Das ist ja eine ganz andere Motivation als jetzt Frauen, die jetzt ja ihr Kind oder einen Erwachsenen krank machen, nur um sich selbst besser darzustellen.
Ja, genau. Na?
Genau, und das ist ja der Unterschied. Aber würdest du denn sagen, also trifft denn irgendwas zu auf sie, was man irgendwie so diagnostizieren könnte, irgend so ein Symptom oder?
Nee, habe ich jetzt, also ich würde sie als psychisch ziemlich gesund einschätzen. Mhm. Also sie ist eine ziemlich starke Frau. Also ich fand sie sehr sympathisch so. Sie kann sich gegen ihn durchsetzen, was, glaube ich, wirklich nicht einfach ist.
Ja.
Und sie weiß sich zu behaupten, sie sind auf einer Augenhöhe und ich wüsste nicht, also abgesehen von dieser Systematik, die das Vergiften eben hat, wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas, oder habe ich nichts identifiziert in dem Sinne. Nee.
Okay. Aber gut zu wissen.
Ja.
Ja, gibt es sonst noch etwas?
Nö, dann kann ich ja sagen, wie ich den Film fand. Ich fand den Film ziemlich gut. Also ich habe den beim ersten Mal gucken nur 3,5 Sterne gegeben, was ich nicht mehr so richtig nachvollziehen konnte, nachdem wir den vorgestern nochmal geschaut haben. Ich habe dem jetzt 4,5 Sterne gegeben, weil ich den schon ziemlich nah an der Perfektion finde. Also ich weiß nicht, irgendwie so das letzte bisschen fehlt, weil für das letzte bisschen müsste ich halt emotional noch mehr bewegt sein.
Ja.
Aber ich habe mich halt vorher mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung betrachtet und das halt so mit der Brille geguckt, so, na, trifft das jetzt auf ihn zu und so weiter. Und da ist mir halt sehr viel aufgefallen, wo ich dachte, ja, das ist halt so gut beschrieben, so, wenn man sozusagen diese Störung beschreiben möchte. Das passt so gut und so das zwischenmenschliche Miteinander, also das hat mich alles sehr bewegt und halt, also ich fand ihre Figur halt mega gut. Also ich fand sie halt auch noch besser als Daniel Day-Lewis in dem Film.
Ist mir im Nachhinein auch nochmal viel besser, hat er mir gefallen.
Ja.
Also beim ersten Mal habe ich den auch noch als etwas schlechter in Erinnerung. Ich kann es auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Also ich habe den jetzt auch noch mal ein bisschen besser bewertet für mich. Es liegt vielleicht auch daran, weil ich die Messlatte so hochgelegt habe. Ich dachte mir so, ja, okay, ne, nach Magnolia oder Serbi Bi Plat oder so, ne, vielleicht kommt da jetzt hier so ein richtiger Kracher. Und es ist halt so mal, nur mal ein Film, der sehr ruhig daherkommt. Ne?
Ja.
Es ist jetzt kein so ein Kracher, ne, das ist halt, das geht's ja eher um dieses Zwischenmenschliche, um diese Beziehung, die ja doch was sehr Eigenes ist.
Ja.
Und das ist halt so das Besondere an dem Film, dass so eine Beziehung gezeigt wird, die ich so noch nicht bisher so gesehen habe in einem Film.
Ja.
Ne? Und das.
Das fand ich auch. Und als ich das erste Mal gesehen habe und zum ersten Mal gesehen habe, als sie da die Pilze zubereitet hat und in den Tee geschüttet hat, dachte ich auch so, will die den jetzt töten? So, was soll das? Also in jedem anderen Film wäre wär das darauf hinausgelaufen, dass sie ihn tötet, um sich irgendwie zu befreien oder so.
Ja, und vielleicht hast du das gedacht, weil du ja auch, das war ja noch diese Tatsache, dass sie mit dem Arzt geredet hat.
Genau.
Und du ja eh davon ausgegangen bist, dass da vielleicht was sein könnte.
Ja, ja, genau. Und das ist ja aber überhaupt nicht ihr Ziel, ne? Und sie ist ja auch total selbstbewusst. Sie sagt immer, dir wird es total schlecht gehen, aber du wirst nicht sterben. Ich habe das in der Hand, ob du sterben wirst oder nicht. Und er lässt sich ja sogar darauf ein. Ne?
Ja, ich glaube, das wäre auch ziemlich billig gewesen, wenn es dann einfach so eine Mordgeschichte gewesen wäre.
Ja, eben, genau. Aber dadurch zeigt sich halt, dass im Grunde sie noch eine viel größere Kontrolle über ihn hat, als er über sie.
Genau.
Und das finde ich toll. Also natürlich würde ich das im wahren Leben nicht befürworten, das, was jeder tut. Aber so wie es halt dargestellt wird, ist es schon. Also ich meine, man lernt halt auch in diesem Film den Reynolds kennen und man denkt sich auch die ganze Zeit so, boah, dieser Typ, ey, wenn ich da irgendwie Schneiderin wäre, würde ich denken, boah, ey, schnell nach der Arbeit bloß weg hier, damit ich mich nicht mit dem noch weiter abgeben muss.
Ja.
Der ist halt schon sehr unangenehm. Der kann mega charmant sein. Sie sagt ja auch so, sie sind ein sehr gut aussehender Mensch.
Und deswegen verfallen ja auch die Frauen ihm. Ne? Also es ist ja,
ja
nicht
genau,
so,
der
das
hat
ist ja
schon
nicht unbegründet. Das ist ja nicht unbegründet. Man denkt ja nicht so, naja, das ist ja ein ekelhafter Typ, wie können Frauen nur auf den stehen? Ne?
Ja, ja, genau.
Also man kann das ja schon nachvollziehen, nur seine Persönlichkeit ist halt so schwierig.
Ja.
Dass man nicht leicht mit ihnen umgehen kann. Und
genau.
Alma ist halt diejenige, die ihn knacken möchte, ne? Weil sie halt so eine Zuneigung zu ihm hat, dass sie das halt auch auf sich nimmt.
Ja.
Na?
Ja, und die halt da diesen sehr abstrusen, aber funktionierenden Weg gefunden hat.
Ja.
Ne? Man fragt sich zwar, wie das mit dem Unternehmen dann weitergehen soll, wenn der alle paar Monate für eine Woche krank ist, so. Aber
ja, so ein Unternehmen leitet sich ja auch, also. Er hat ja noch seine Schwester, die ja Geschäftsführerin da ist.
Ja gut, aber es wird ja auch angedeutet, dass er Kunden verliert, ne? Es wird ja auch irgendwann gezeigt, dass es mit dem Unternehmen vielleicht ein bisschen bergab geht. Aber ich denke, der hat so viel Kohle und so.
Ja.
Da sollte er vielleicht auch mal ein bisschen zurücktreten und sagen, komm, beruflich habe ich jetzt einiges erreicht.
Mhm.
Naja.
Aber egal. Das bleibt ja eh offen in dem Film.
Ja, darum geht es ja auch nicht. Ja. Also kann man das Fazit ziehen. Das ist ein sehr guter Film, den wir sehr empfehlen können. Den ich vielleicht auch in meiner Jahrestop 10 mit reingenommen hätte.
Aber jetzt
wenn
hast
ich den nochmal geguckt hätte.
Bereust du es jetzt?
Ja, schon.
Ja, vielleicht kannst du auch nochmal eine nachträgliche Liste machen.
Ach, nee.
Von allen Filmen, die du noch im Nachhinein geschaut hast. Aber ja, man muss es ja nicht übertreiben mit den Toplisten. Ne?
Ja. Gut, dann möchte ich jetzt ein bisschen über die zwanghafte Persönlichkeitsstörung erzählen. Das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitsstörung, die nicht ganz so bekannt ist. Aber zuerst nochmal, um einen Anknüpfungspunkt zu bringen, erinnerst du dich noch an die Big Five? Die haben wir in der Folge zu Shame ganz am Ende besprochen.
Das war schon ein paar Wochen her, aber das sind doch die grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften, die die Persönlichkeit eines Menschen erklären sollen.
Genau, das sind 5 Persönlichkeitsdimensionen, kann man sagen, die zusammengenommen das Bild der Persönlichkeit eines Menschen abbilden sollen. Und zwar waren das Offenheit für Erfahrung, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit. Und jetzt könnte man sich fragen, naja, was ist denn, wenn eine dieser Persönlichkeitsdimensionen extrem ausgeprägt ist? Gewissenhaftigkeit, das bezeichnet sowas wie Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin. Und da könnte man sich überlegen, naja, der Reynolds, der ist doch irgendwie jemand, der hat wahrscheinlich einen extremen Gewissenhaftigkeitswert. Ne, sein Leben ist durchorganisiert, der hat eine extreme Selbstdisziplin, sonst wäre der auch nicht in der beruflichen Position, der hat ein extremes Leistungsstreben und so weiter. Und genau das finden wir eben bei ihm. Und man könnte jetzt weitergehen und sagen, naja, wenn die Gewissenhaftigkeit eben extrem ausgeprägt ist, sodass es sozusagen schon pathologisch ist, also dass es schon einen Krankheitswert hat, dann sind wir eben genau bei der zwanghaften oder die wird auch anankastische Persönlichkeitsstörung genannt. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Deutung seiner Persönlichkeit, die jetzt von mir persönlich kommt. Also ich habe das noch nirgendwo gelesen, dass man das so irgendwie interpretieren könnte. Und da, deswegen kann jetzt jeder mal mit überlegen, ob das, was ich als nächstes so erzählen werde, auf ihn zutrifft oder nicht. Und da könnt ihr auch gerne mal kommentieren, wie ihr das zu Hause seht.
Ja, dann lass mal hören.
Genau, aber bevor ich darauf genauer eingehe, möchte ich noch kurz darauf eingehen, was eigentlich Persönlichkeitsstörungen sind. Das hatten wir ganz am Anfang in der allerersten Folge schon mal kurz angerissen, wo es ja um die narzisstische Persönlichkeitsstörung ging. Aber da habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig klar gemacht, was jetzt eigentlich das Besondere an Persönlichkeitsstörung ist, im Gegensatz zu anderen psychischen Störungen, wie jetzt beispielsweise Depressionen oder Zwangsstörungen und so weiter. Mhm. Also Persönlichkeitsstörungen kann man sagen, da ist das Besondere, dass die eigentlich eine Übersteigerung von Persönlichkeitseigenschaften darstellen, die bei jeder Person mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind. Ne? Jeder hat einen gewissen Grad bezogen auf Gewissenhaftigkeit. Ne? Da kannst du jede Person irgendwo einordnen. Mhm. Und bei Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass eben gewisse Persönlichkeitseigenschaften also sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Das ist also nicht wie beispielsweise bei psychotischen Störungen wie Schizophrenie oder so, dass die Wahrnehmungsqualität des Alltags komplett anders ist, sondern es ist einfach in der Persönlichkeit der Person verwurzelt, diese Störung. Und damit zusammenhängt ist der Verlauf von Persönlichkeitsstörungen eben auch, wenn man so will, chronisch. Das manifestiert sich schon bei manchen in der Kindheit oder in der Jugend und das hält halt, wenn man es jetzt unbehandelt lässt, ein Leben lang an. Aber auch wenn man es behandelt, ist das Muster der Persönlichkeit immer noch da. Weißt du, was ich meine? Also wenn du jetzt eine Depression hast, dann ist es ja sozusagen eine Wahrnehmungsqualität, die dazukommt, die zu deinem Erleben halt dazukommt, die du mehr oder weniger gut behandeln kannst mit Psychotherapie und mit Medikamenten. Und dann ist es sozusagen, sind die depressiven Symptome idealerweise halt nicht mehr da.
Ja.
Aber du kannst jetzt die Gewissenhaftigkeit, was halt ein Teil deiner Persönlichkeit ist, kannst du nicht komplett auslöschen. Das ist, wird immer irgendwie zu dir gehören. So. Und das ist halt das Besondere an Persönlichkeitsstörungen. Und was eben auch noch das Besondere ist, und das sieht man im Film auch, Persönlichkeitsstörungen manifestieren sich immer irgendwie auf der Beziehungsebene.
Ja.
Also wenn du einen Teil deiner Persönlichkeit hast, der irgendwie total, also der stark ausgeprägt ist, dann leidet eben oft das Beziehungsleben darunter. Und das wird im Film eben auch deutlich, dass eben das soziale Umfeld unter seinem Charakter leidet. Er selber hätte ja kein Problem, ne? Also er ist ja so, wie er ist und würde damit wahrscheinlich ziemlich gut durchs Leben kommen.
Er sieht das ja auch selbst nicht als Störung an. Also er selbst findet es ja auch nicht störend an sich, ne?
Würde ich jetzt so nicht, ja genau, würde ich behaupten, also dass er das nicht besonders störend sieht. Und das ist halt das, was wir Ich-Syntonie nennen. Also ich-syntone Störung, das sind Störungen, die ich als zu mir zugehörig wahrnehme.
Ja.
Und ich dyston, das wären Störungen, wo ich denke, das ist irgendwas, was außen, was wie eine Krankheit zu mir kommt, was ich wieder loswerden will.
Ja.
Wie Depressionen oder Zwangsstörungen.
Ja. Was auch dein Leben total einschränkt.
Genau.
Also ihn schränkt das ja nicht ein unbedingt. Ne? Man sieht das ja nicht, also dass er dann irgendwie nicht mehr fähig ist, seinen Job auszuführen. Also er kann ja, also nur dadurch ist es ja ihm möglich, so, ne? Das so zu machen. Und dadurch hat er ja auch Erfolg. Ne?
Genau, oder wenn wir an Patrick Bateman zurückdenken, der ist ein totaler Narzisst,
aber
solange sein Umfeld sozusagen mitspielt, schränkt ihn das ja nicht ein.
Genau.
Jetzt so im normalen Alltagsleben von den ganzen Morden und so, jetzt mal abgesehen, aber wenn man jetzt nur den Narzissmus an sich betrachtet. Genau, also die Frage ist, hat Reynolds eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung? Und ich habe gerade schon die Zwangsstörung auch mal genannt. Das muss man nämlich unterscheiden. Eine Zwangsstörung ist nochmal was anderes. Zwangsstörung, was fällt dir dazu ein?
Sich ständig die Hände waschen zu müssen oder sowas.
Genau, das wäre ein Beispiel für eine Zwangshandlung. Also Zwangsstörung zeichnet sich durch Zwangshandlung und Zwangsgedanken auf. Da komme ich später nochmal genau drauf zu sprechen.
Ja, oder wie zum Beispiel letztens bei den, wie heißt er nochmal, Prenton in Shame.
Ach so, genau.
Das war ja auch eine Zwangsstörung, dass er halt ständig Pornos gucken musste und
ja,
masturbiert hat.
Kann ich verstehen, dass man das denken könnte, würde ich aber sagen, das ist keine Zwangsstörung, sondern das ist eben ein zwanghaftes Verhalten, aber nicht, also das wird vielleicht nochmal genauer deutlich, wenn ich erkläre, was eine Zwangsstörung ist und was das ausmacht.
Okay.
Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein zwanghaftes Verhalten, was er da zeigt. So, und bevor ich dann zu den Symptomen der zwanghaften Persönlichkeitsstörung komme, würde ich gerne noch mal kurz erklären, welche Art von Persönlichkeitsstörung es im Allgemeinen gibt, weil die kann man sehr gut zusammenfassen. Es gibt drei Cluster von Persönlichkeitsstörungen. Das erste Cluster nennt sich sonderbar exzentrisch. Dazu gehören die paranoide, die schizoide und die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Und ich finde gerade die schizotypische Persönlichkeitsstörung, da würde ich eigentlich auch gerne nochmal irgendwann drüber sprechen, weil das sind im Grunde die Menschen, die auch gern in Filmen mal porträtiert werden, als die schrägen Vögel, die an Verschwörungstheorien glauben. Also wer an einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung leidet, das sind halt Menschen, die denken, dass ja, das Tun irgendwie, oder also die glauben an magisches Denken, nennt sich das. Also wenn ich das tue, dann passiert das, obwohl da überhaupt kein Kausalzusammenhang besteht. Und die finde ich auch total faszinierend. Dann das Cluster B, dramatisch-emotional. Dazu gehören eben die antisoziale und die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die wir ja schon besprochen haben, aber auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung und die histrionische Persönlichkeitsstörung, die eigentlich auch mega interessant ist, die auch sehr unbekannt ist, die aber auch in Filmen so gut wie überhaupt nicht thematisiert wird. Vielleicht finde ich da aber doch nochmal ein, weil ich finde, gerade die histrionische ist eine sehr faszinierende Persönlichkeitsstörung. Ja, die kommt häufiger bei Frauen als bei Männern vor und die zeichnet sich aus durch eben ja, so ein exzentrisches Verhalten, so ein Verhalten, was darauf hinausläuft, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das sind oft Frauen, die sehr viel Wert darauf legen, sexy rüberzukommen. Das sind aber, das können auch Personen sein, die so in die Richtung, jetzt fällt mir gerade ein Wort nicht ein, wenn man immer glaubt, krank zu sein. Hypochonder, also die Hypochonder, die eben versuchen, durch Krankheiten Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das geht eben auch in die Richtung histrionische Persönlichkeit.
Okay, vielleicht findet man da mal irgendeinen Film.
Ja, und dann das dritte Cluster, ängstlich vermeidend. Das sind also Persönlichkeitsstörungen, die so in dieses Raster fallen, ja, mit Angststörung verwandt zu sein oder mit Zwangsstörung verwandt zu sein. Das sind zum einen die ängstlich vermeidende, die dependente und eben die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und um die soll es ja heute gehen. Also, um nochmal zusammenzufassen, aus dem Cluster B hatten wir antisozial und narzisstischen, aus dem Cluster C jetzt die zwanghafte, aber es gibt noch viele weitere Persönlichkeitsstörungen, wo man halt immer sagen kann, da ist ein Kern der Persönlichkeit irgendwie extrem ausgeprägt. Aber diese Persönlichkeitseigenschaft, die da extrem ist, die ist bei Menschen, die eben ja, keine Störung haben, trotzdem auch da. Also ne, es ist immer eine Übersteigerung des Kerns der Person. Genau. Aber jetzt mal endlich zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Was macht die denn jetzt überhaupt aus? Und da seid ihr jetzt auch gefragt und du auch. Und du kannst ja auch mal mit überlegen, ob wir das im Film auch sehen.
Ja.
Also die Hauptmerkmale sind Ordnungsliebe und Ausdauer, übertriebenes Interesse an Details. Der Betroffene sucht sich selten therapeutische Hilfe, eben auch, weil diese Merkmale gesellschaftlich geschätzt werden, also Leistungsstreben, Ordnung und so weiter, das ist jetzt nichts, wofür man irgendwie geächtet wird. Und die können eben auch zu beruflichem Erfolg führen.
Ja, sieht man hier deutlich.
Genau. Aber wenn eben diese Ausprägung so stark ist, dass das psychosoziale Funktionieren eingeschränkt ist, dann ist es durchaus behandlungsbedürftig, weil die Person eben in ihrem Handeln und in ihrem Erleben sehr starr sind, sehr unflexibel. Und dass die eben Regeln befolgen, die das zwischenmenschliche Zusammenleben erschweren.
Ja, ich finde ja, der Reynolds passt da ja schon ziemlich in dieses Muster.
Inwiefern?
Naja, er hat ja auch, also, was waren nochmal die ersten Punkte? Das war ja
Ordnungsliebe und Ausdauer.
Genau, also er braucht ja diese Ordnung, auch Detailverliebtheit, also darum schneidert er ja auch. Also so Modedesign und so, da muss man ja auch dieses Auge für Details haben. Und das Zwischenmenschliche kommt er ja da auch zu kurz. Er ist ja sehr kühl gegenüber anderen Menschen und kann schlecht emotionale Bindung aufbauen. Also trifft das schon sehr gut zu auf den Reynolds, finde ich.
Ja.
Da habe ich dann noch einen Aspekt vergessen. War da noch irgendwas?
Ich komme jetzt mal zu den diagnostischen Kriterien. Da fällt dir bestimmt noch ein bisschen was zu ein.
Ja.
Und zwar würde ich jetzt die diagnostischen Kriterien nach dem DSM-4 hier vorstellen. Es gibt die auch in der ICD-10, aber da sind sie irgendwie ein bisschen sehr knapp abgehandelt und nicht so schön anschaulich. Deswegen nehme ich jetzt diese hier. Und zwar ist es so, dass sich die zwanghafte Persönlichkeitsstörung auszeichnet durch ein tiefgreifendes Muster von starker Beschäftigung mit Ordnung, Perfektionismus und psychischer sowie zwischenmenschlicher Kontrolle auf Kosten von Flexibilität, Aufgeschlossenheit und Effizienz. Und ich finde, das trifft halt schon ziemlich genau den Kern seiner Persönlichkeit. Ne? Beschäftigung mit Ordnung, Perfektionismus trifft auf jeden Fall zu, weil das kommt halt auch ganz kurz zu sprechen, wenn er sagt, dass das irgendwie eine Odyssee war, mit der Frau da zu diesem Kleid zu finden. Also dass es eben ein Weg hin ist zur Perfektion, die aber, wo er eben auch bereit ist, den Weg zu gehen. Und psychische und zwischenmenschliche Kontrolle, das sieht man halt überall in diesem Film, dass er versucht, alles zu kontrollieren, sei das der Geschmack von Alma, was man einfach nicht kontrollieren kann als anderer Mensch, wo sie auch natürlich berechtigt ist, einen eigenen Geschmack zu entwickeln, was er aber auch nicht zulassen will.
Ja.
Oder halt, was auch die Gestaltung des Alltags natürlich angeht. Ne? Und dass sich halt jeder ihm unterzuordnen hat.
Ja, das ist ja eigentlich sehr präsent in dem Film.
Genau.
In der gesamten Laufzeit, ja.
Genau, dadurch ist er halt extrem unflexibel. Was man sieht an der Szene, wo sie ihm halt das Essen zubereitet, wo er aber überhaupt nicht in der Lage ist, von seinem ursprünglichen Plan irgendwie abzuweichen.
Was ja für jeden anderen Menschen jetzt kein Problem darstellen sollte, ne? Also wenn einfach mal ein Überraschungsessen geplant ist.
Nö, da würde man sich eigentlich freuen.
Genau,
ne?
Das wäre ja so die übliche Reaktion. So.
Ja.
Genau.
Und hier eben auf Kosten von Aufgeschlossenheit. Also das ist halt das, womit Alma am meisten zu kämpfen hat. Ne?
Ja.
Also weil er halt überhaupt nicht aufgeschlossen ist.
Ja, man kommt ja auch keine Szene so richtig mit. Also da wird ja nicht gezeigt, dass er einfach mal von seiner Vergangenheit so erzählt.
Nur in der einen Szene, wo er von seiner Mutter erzählt.
Genau, aber ansonsten reden die ja nicht irgendwie so Anekdoten aus der Vergangenheit, besprechen die ja nicht, also zumindest er nicht.
Ne?
Was man ja sonst macht, wenn man so zusammenkommt. Dann erzählt man sich ja viele Dinge so aus der Vergangenheit oder sonst, was die Persönlichkeit ausmacht. Solche Gespräche kommen da einfach gar nicht vor.
Zumindest nicht, wenn er in seiner starren Alltagsrolle ist.
Genau, ja, dann ist er einfach sehr kühl und ja.
Genau. So, mindestens 5 der folgenden Kriterien müssen zutreffen, damit man das diagnostizieren kann. Das sind insgesamt 8 Kriterien. Derjenige beschäftigt sich übermäßig mit Details, Regeln, Listen, Ordnung, Organisation oder Plänen, sodass der wesentliche Gesichtspunkt der Aktivität dabei verloren geht. Also Regeln, damit beschäftigt er sich auf jeden Fall sehr stark, wobei das jetzt keine gesellschaftlichen Regeln sind, wobei schon teilweise, aber es sind halt größtenteils seine eigenen Regeln, wie der Alltag abzulaufen hat. Aber das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einen Ordnungswahn hat und sozusagen das Zimmer nur verlassen kann, wenn alles genau an seinem Platz ist. Also das in dem Fall, das liegt ja jetzt nicht vor.
Nein, das nicht unbedingt.
Genau. Er zeigt einen Perfektionismus, der die Aufgabenerfüllung behindert. Zum Beispiel kann ein Vorhaben nicht beendet werden, da die eigenen überstrengen Normen nicht erfüllt werden. Das sieht man jetzt im Film nicht so richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar, also es würde auf jeden Fall ins Bild passen, dass er mit einem Kleid wirklich erst dann zufrieden ist, wenn er da 20 Mal nochmal was abgeändert hat. Und selbst dann ist es nicht perfekt. Das sieht man ja vielleicht auch an dem Hochzeitskleid. Ne? Er designt ja an einer Stelle ein Hochzeitskleid.
Stimmt.
Und es steht dann fertig vor ihm und er sagt irgendwie so, das ist doch scheiße hier.
Genau.
Ja. Er verschreibt sich übermäßig der Arbeit und Produktivität unter Ausschluss von Freizeitaktivitäten und Freundschaften. Was meinst du?
Ja, Freundschaften finden da ja nicht wirklich statt.
Nee.
Also auch Freizeitaktivitäten oder sonstiges. Es ist ja alles durchgetaktet. Also man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie abgesehen von seinem Job irgendwas anderes macht, außer jetzt spazieren gehen oder so. Aber das ist ja auch alles durchgetaktet, ne? Das ist ja alles wie in so einem Terminplan schon voreingetragen, so was dann wann wo gemacht werden muss. Ne? Also Spontanität oder Platz für Freunde ist da gar nicht.
Ja.
Ja, ich glaube, Freunde hätten da auch Schwierigkeiten, in seinen Zeitplan da irgendwo dazwischen gequetscht zu werden.
Ja, wahrscheinlich würde er den Wert von der Freundschaft auch gar nicht erkennen.
Ja, das ja auch nicht, genau.
Ja, weil es bringt ihn ja im Job nicht weiter, da ist er ja schon der Beste und warum sollte man sich sonst mit anderen Menschen auseinandersetzen?
Er hat ja nur Beziehung zu seiner Kundschaft, ne, die er schon jahrelang kennt.
Und zu seiner Schwester.
Und zu seiner Schwester, aber die Schwester, das haben wir ja schon gesagt, das ist auch ein sehr
unterkühlter Mensch.
Unterkühlte Beziehung, genau.
Ja.
Ja.
Er ist übermäßig gewissenhaft, skrupellos und rigide in Fragen der Moral, Ethik und Werten. Also er hat jetzt keine besonders krassen religiösen Werte oder so oder gesellschaftlichen Werte, es sind halt seine eigenen Werte. Ne?
Ja, genau. Und den hat jeder in dem Haus da sich unterzuordnen, ne?
Ja.
Ja, aber ansonsten kommt es jetzt nicht so sehr zum Vorschein. Ja.
Er ist nicht in der Lage, verschlissene oder wertlose Dinge wegzuwerfen, selbst wenn diese nicht einmal einen Gefühlswert besitzen. Also das geht so ein bisschen in die Richtung Hoarding, so Messi-Syndrom ist auch manchmal damit verknüpft. Das ist jetzt kein Thema.
Das ist kein Thema in dem Film.
Also das würde ich jetzt auch nicht dem zuordnen. Er hat zwar die Locke, die er bei sich trägt, aber die hat ja für ihn einen ganz besonderen emotionalen Wert. Dann delegiert er nur widerwillig Aufgaben an andere oder arbeitet nur ungern mit anderen zusammen, wenn diese nicht genau die eigene Arbeitsweise übernehmen. Also das trifft hundertprozentig zu, würde ich sagen.
Also sein Personal muss ja alles so machen, wie er es gerne hat.
Ja. Genau, ja.
Das sieht man auch in manchen Szenen.
Ja, aber das ist auch was ich auch für mich selber gut nachvollziehen kann. Und er ist geizig mit sich selbst und anderen gegenüber. Geld muss im Hinblick auf befürchtete künftige Katastrophen gehortet werden. Das ist jetzt nicht unbedingt, also das wird im Film überhaupt nicht thematisiert.
Nee.
Und achtens, er zeigt Rigidität und Halsstarrigkeit, das heißt Starrheit in Bezug auf seine eigene Einstellung, in Bezug auf seine Zielsetzung und Meinung. Und das, finde ich, trifft wieder komplett zu.
Ja, natürlich. Gibt es ja sehr viele Szenen, die wir schon beschrieben haben. Ja.
Genau. Also ich würde sagen, wenn man sich diese Kriterien anguckt, da findet man auf jeden Fall viele Übereinstimmungen.
Mhm.
Aber es gibt auch, also als ich danach gegoogelt habe, was so psychologisch in diesem Film behandelt werden könnte, da gibt es einen Artikel, der beschrieben ist von jemandem, der unter der Zwangsstörung leidet. Nicht der zwanghaften Persönlichkeitsstörung, sondern der Zwangsstörung.
Mhm.
Und den werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und der sagt, dass eigentlich viel davon auch im Film zu sehen ist, von der Zwangsstörung.
Mhm.
Ich sehe das ein bisschen anders, aber ich meine, ich habe ja auch keine Zwangsstörung. Vielleicht übersehe ich da halt auch vieles. Aber ich würde gerne noch kurz darauf eingehen, was ist jetzt eigentlich die Abgrenzung zur Zwangsstörung? Weil die ist ja ziemlich bekannt. Ne? Also Zwangsstörung, wie du gesagt hast, die Leute, die sich tausendmal die Hände waschen müssen, die Dinge abzählen müssen, die, weiß nicht, auf der Straße nicht in irgendwelche Ritze treten dürfen und so weiter. Und diese Zwangsstörung, die zeichnet sich eben aus durch Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, wobei nicht immer beides vorliegen muss. Zwangsgedanken sind wiederkehrende Ideen, Vorstellungen und Impulse, die den Betroffenen immer wieder stereotyp und quälend beschäftigen. Und das sind jetzt nicht solche Art von Gedanken, die man zum Beispiel hat, wenn man verliebt ist und immer wieder an die Person denken muss und auch nicht dieses depressive Grübeln, sondern das sind wirklich ganz konkrete Gedanken, die sich aufdrängen.
Ja, und das Verliebtsein oder so, das sind ja nur so temporäre Gedanken.
Genau, und das hier ist halt manifest und chronisch, wenn man es nicht behandelt. Und die sind halt, also die befassen sich meist mit einem bestimmten Thema.
Ja.
Zum Beispiel Aggressivität, also beispielsweise ich könnte jemanden töten oder meiner Familie könnte das und das passieren, aber nicht im Sinne von einer rationalen Sorge, sondern wirklich so, das drängt sich auf und das ist extrem belastend.
Ja.
Es können aber auch sexuelle Inhalte sein, es können blasphemische Inhalte sein. alles, was irgendwie dem beim Betroffenen extrem Stress auslöst. Das betrifft eben auch oft Hygiene, also dass derjenige Angst hat, sich irgendwo mit Keimen anzustecken, dass alles irgendwie kontaminiert ist. Und die Zwangshandlungen, das sind dann zumeist sinnlos erscheinende Handlungswiederholungen und Rituale, unter denen die Betroffenen auch wieder leiden. Aber die können das eben einfach nicht unterlassen. Also zum Beispiel Hände waschen, putzen, also Putzzwang ist ja auch relativ bekannt. Mhm. Kontrollzwang, dass man immer wieder kontrollieren muss, habe ich die Tür abgeschlossen und so weiter. Und wo immer wieder auf- und abgeschlossen wird, wo man einfach, also was einfach nicht dieses normale, ich gehe noch mal gucken, sondern wo es wirklich halt ganz oft wieder auf- und abgeschlossen wird. Oder Zählzwang, dass irgendwas immer wieder abgezählt werden muss. Mhm. Und das sind halt Handlungen, die ausgeführt werden, um diese Zwangsgedanken abzumildern. Also wenn sich sozusagen der Gedanke aufdrängt, so, das könnte hier alles kontaminiert sein, dann werden die Zwangshandlungen ausgeführt, nämlich ich wasche mir jetzt die Hände, um sozusagen den Gedanken loszuwerden, um sich selbst zu beruhigen. Mhm. Aber das Problem ist, die Handlung wird halt übersteigert ausgeführt und löst auch selbst Stress aus. Mhm. Und was ich eben gesagt habe, der Unterschied zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist, vor allem die Ich-Dystonie. Also die Zwangsgedanken und Handlungen werden in der Regel als Ich-Dyston wahrgenommen, das heißt nicht zu mir zugehörig, sondern sehr, sehr störend. Und die Persönlichkeitsstörung, das ist was Ich-Synton ist, das ist halt in mir drin, das gehört zu mir, dass ich so bin. Aber was man eben auch findet, ist, dass die Komorbiditätsrate zwischen 10% und 30% liegt, das heißt, dass beide Erkrankungen zusammen auftreten. Und es gibt also offenbar eine gewisse Überlappung zwischen den beiden Störungen. Da gibt es auch in der Forschung noch sehr viel Diskussion darüber, ob das eine nicht nur sozusagen das andere ist, nur in einer etwas anderen Ausprägung, ob das nicht im Grunde grundlegend das Gleiche ist. Aber was man sagen kann, was spezifisch ist jetzt für die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, das ist die Rigidität. Das heißt, dass ich so in der Meinung und in meinen Zielen total festgefahren bin. Und auch diese exzessive Selbstkontrolle, dass ich eben sehr stark in der Lage dazu bin, mich selbst zu disziplinieren und mich selbst zu kontrollieren. Spezifisch für die Zwangsstörung hingegen ist die gedankliche Obsession und eben die Zwangshandlungen, die auf Zwangsgedanken zurückzuführen sind. Also ich putze meine Wohnung so oft, weil ich Angst habe, dass es kontaminiert sein könnte. Und was man aber bei beiden findet, das ist eine Obsession für Symmetrie. Ja, die Symmetrie, das bezieht sich eben zum einen auf die Ordnung von Dingen, dass Dinge eben symmetrisch angeordnet sein müssen. Das kann sich aber auch auf den eigenen Körper beziehen. Also es gibt zum Beispiel den Zwang, dass wenn jemand mit der rechten Hand die Hand schüttelt, dass die danach nochmal mit der linken Hand geschüttelt werden muss, sodass beide Körperhälften immer ausgeglichen sind. Und eben die regelmäßigen Zwangshandlungen, das sind halt Sachen, die man tatsächlich bei beiden Störungen durchaus findet. So, wie häufig ist denn jetzt die zwanghafte Persönlichkeitsstörung? Das wusste ich auch noch nicht, dass es die am häufigsten vorkommende Persönlichkeitsstörung ist, mit einer Lebenszeitprävalenz von 3-8%. Das heißt, 3-8% der Person haben irgendwann mal im Leben mit dieser zwanghaften Persönlichkeitsstörung zu tun.
Also von welchen Personen? Von insgesamt?
Von allen Personen.
Von allen.
Genau.
Okay. Das ist ja gar nicht mal so wenig.
Nee, habe ich mich auch gewundert. Das war mir auch nicht so klar. Was die Geschlechterverteilung angeht, da ist es relativ uneindeutig. Generell muss man sagen, es gibt dazu noch nicht so unfassbar viel Forschung. Da ist, glaube ich, noch ziemlich viel nötig. Manche Studien sagen, es gibt keinen Unterschied in der Geschlechterverteilung. Andere sagen, es gibt mehr Männer als Frauen, die darunter leiden. Aber wie gesagt, da kann man keine abschließende Aussage treffen.
Was mich mal interessieren würde, also vielleicht gibt es da jetzt auch noch keine Erkenntnisse darüber. Aber ist es dann auch nach Geschlecht unterschiedlich, was für Zwangsstörungen da auftreten? Also dass zum Beispiel jetzt Männer sich da mehr waschen.
Jetzt bist du wieder bei der Zwangsstörung. Darum geht es ja jetzt gerade nicht. Ich bin ja bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung.
Ach so, sorry.
Aber da können wir auch gerne nochmal eine extra Folge zu machen. Also es gibt ja auch Filme, die sich mit Zwangsstörungen befassen. Beispielsweise hier Besser geht's nicht, könnte man da nehmen.
Genau, das ist ja sehr exemplarisch dafür. Aber ja, okay, zwanghafte Persönlichkeit.
Dann würde ich da an der Stelle nochmal mehr darüber erzählen. Ja, das kann ich dir jetzt aus dem Stand raus nicht sagen. Aber zurück zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung, da hat man zumindest gefunden, dass sie häufiger bei eher niedrigem Bildungsniveau vorkommt, wo man jetzt aber auch sich fragen könnte, warum ist das so? Da gibt es auch noch keine Erklärung dafür. Und auch wie die entsteht, da gibt es auch super wenig Forschung dazu. Prinzipiell ist es aber so, wie bei allen psychischen Störungen, dass es wohl ein Zusammenspiel aus Umwelt und Veranlagung ist. Na, ist ja generell immer so eigentlich. Ja. Es sei denn, das ist jetzt irgendwas, was auf ein, ja, wobei auch selbst dann, ich habe jetzt gerade an substanzinduzierte Psychosen gedacht, wo man sagen kann, das liegt daran, dass derjenige Drogen genommen hat, aber wahrscheinlich ist selbst dann eine gewisse Veranlagung nötig. Egal. Also was man herausgefunden hat, ist, dass es möglicherweise mit einer Bindungsproblematik in der Kindheit zusammenhängt. Bindung heißt ja die Bindung zu den wie soll ich das ausdrücken, einfach gesagt. Also wenn du aufwächst, entwickelst du ja eine Bindung zu deinen primären Bindungspersonen, sprich Mutter und Vater. Ne? Ja. Und da kann das eben sein, dass du, also es gibt in der Bindungsforschung verschiedene Bindungstypen, also wie sich die Bindung ausgestaltet, die kann halt sicher sein, das ist sozusagen das Ideal, wenn du eine sichere Bindung hast. Dann gibt es eben auch unsichere Bindungen und ambivalente und so weiter. Und so eine Bindungsproblematik zu der primären Bindungsperson kann eben auch dazu beitragen, dass diese Störung entsteht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit die Personen eine Überbehütung erfahren haben oder eine emotionale Vernachlässigung. Also wie mit dem Kind wie das Kind die Bindung zu den Bindungspersonen erlebt hat, das scheint wohl irgendwie hier eine Rolle zu spielen.
Ja.
Dann hat sich aber auch gezeigt, dass es eine erbliche Komponente gibt. Es ist aber noch nicht klar, wie stark die jetzt ausgeprägt ist. Und es hat sich auch noch nicht so richtig klar dargestellt, wie das jetzt in der Biologie sich abzeichnet. Also da gibt es inkonsistente Befunde und auch nur sehr wenige Befunde, was jetzt Veränderungen in der Gehirnstruktur und in der Neurotransmitterregulation angeht. Also da kann man im Grunde noch so gut wie gar keine Aussagen tätigen. Deswegen würde ich jetzt weiter im Verlauf den Fokus nicht darauf legen, wie das entstehen könnte, welche Erklärungsmodelle es da möglicherweise schon gibt, sondern lieber ein bisschen greifbar machen, wie jetzt das alltägliche Erleben mit dieser zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist, um das einfach noch ein bisschen klarer zu machen, worunter diese Menschen eigentlich leiden. Wir haben ja gehört, dass der Perfektionismus da eine Rolle spielt. Ne? Also Aufgaben werden so lange fortgesetzt, bis das Ergebnis perfekt ist. Das Problem ist, dass manchmal das Zeitinvestment die Ressourcen übersteigt. Und dadurch kann es eben dazu kommen, dass die Leute nicht fertig werden, weil sie immer noch ein besseres Ergebnis haben wollen. Also, dass man nie zufrieden ist mit dem, wie es gerade ist, weil es immer noch nicht perfekt ist. Das Problem ist, wahre Perfektion gibt es halt einfach nicht. Ja. Das kannst du ja als Künstler vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Dass,
ja, ich kenne das. Ja.
Dass man so irgendwann halt sagen muss, nee, das ist jetzt fertig, Punkt. So.
Ja, da kann man schlecht manchmal so einen Strich machen. Also manchmal muss man einfach sagen so, okay, das ist es jetzt einfach.
Ja.
Das ist dann nur das Problem, wenn man nach einer Zeit dann nochmal drauf schaut, dann denke ich mir auch meistens so, ach, könntest du eigentlich nochmal überarbeiten.
Ja.
Aber ja, man muss es dann einfach ruhen lassen. Anders geht es dann nicht.
Genau.
Ja.
Dann ist es bei den Leuten so, dass sie eben das starre Beharren auf Regeln haben und das eben auch von ihrem Umfeld genauso fordern. Und da kommt es halt oft zu Konflikten, ne? Weil du kannst nicht dein starres und manchmal vielleicht etwas irrationales Regelwerk anderen aufoktroyieren und davon ausgehen, dass sie das schon so mitmachen werden. Aber es wird davon ausgegangen, dass andere sich den Normen genauso anzupassen haben. Und damit geht eben auch einher die Unfähigkeit, sich den Gewohnheiten anderer Menschen anzupassen. Und das sehen wir ja im Film halt beispielhaft, beispielsweise, wenn die da ihren Toast schmiert, ne? Ja. Wenn man merkt, okay, der kommt jetzt überhaupt nicht damit klar, dass die irgendwie andere Gewohnheiten hat und da kommt wahrscheinlich auch so eine leicht narzisstische Ader dann durch, dass er denkt so, nee, er ist aber hier derjenige, um den sich alles dreht und sie hat sich bitteschön anzupassen und andersrum geht es ja mal gar nicht. Dann haben die Betroffenen aber auch Zweifel und Ängste bezüglich Ansprüchen an sich selbst, eben die Angst, Fehler zu machen, nicht perfekt zu sein. Die haben also einen extremen Leistungsdruck und jeder, der vielleicht auch schon mal unter dem Druck stand, irgendwie eine gute Note schreiben zu müssen, der weiß, wie belastend das sein kann. Und gerade wenn man sich vorstellt, dass das immer so ist. Ne? Dann, da möchte ich jetzt auch bei der Studie noch mal näher darauf eingehen, auf das emotionale Erleben. Wie fühlt sich das an, wenn man das hat? Auf andere ist es ja so, dass die Betroffenen eher kühl und rational wirken. Ne? Das sieht man ja auch im Film. Ne? Da hat sich, auch wenn der innerlich, wie du das gesagt hast, der brodelt innerlich, bringt er das trotzdem so relativ abgekühlt rüber und spricht sehr rational über das, was ihn gerade beschäftigt. Und wenn wir nochmal an die Diagnosekriterien denken, dann ist das emotionale Erleben da völlig außen vor. Also das ist kein Diagnosekriterium. Und dadurch könnte man ja denken, dass es emotional in denen drin schon irgendwie weitestgehend so aussieht wie bei normalen, also gesunden Personen. Ne? Aber wie du dir auch vorstellen kannst, ist das eigentlich gar nicht so. Und da möchte ich jetzt die Studie vorstellen. Die heißt Emotional Functioning in Obsessive Compulsive Personality Disorder, Comparison to Borderline Personality Disorder and Healthy Controls von Steenkamp und Kollegen aus dem Jahr 2014.
Nochmal wieder ein sehr kompakter Titel.
Ja, ja, das ist
das ist so gang und gäbe, ne?
Ja. Und wie der Titel schon sagt, geht es hier darum, Personen mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung zu vergleichen hinsichtlich des emotionalen Erlebens mit Personen, die Borderline-Störung haben und auch mit Personen, die halt gar keine Störung haben. Genau, und da ist die Idee dahinter, dass das emotionale Empfinden und auch die Regulationsfähigkeit ein Spektrum ist, wo man sagen kann, die gesunden Menschen sind auf der einen Seite des Spektrums und die Borderline-Patienten sind auf der anderen Seite des Spektrums. Warum? Weil die Borderline-Störung mit einer extremen emotionalen Labilität einhergeht. Und auch einer sehr eingeschränkten emotionalen Regulationsfähigkeit. Deswegen könnte man sagen, das ist so ein Spektrum zwischen gesund und krank. Und die Annahme ist jetzt, dass die zwanghafte Persönlichkeitsstörung irgendwo dazwischen sein muss. Aber wo genau, das ist halt noch nicht so richtig geklärt. Weil eben die emotionalen Defizite der zwanghaften Persönlichkeitsstörung meistens nicht so schwerwiegend sind wie bei anderen psychischen Störungen. Und deswegen wird das halt einfach auch nicht so sehr beforscht, ne? Weil warum, wenn es offenbar die Leute nicht so sehr einschränkt. Das Ding ist aber, dass eben diese starre Regelhaftigkeit und Kontrolle durchaus ein Problem sein kann, nämlich in der Beziehung mit den Mitmenschen. Und erste Studien konnten auch zeigen, dass sich Betroffene oft durch eine erhöhte Aggressivität auszeichnen. Also scheint das emotionale Erleben doch irgendwie beeinträchtigt zu sein. Und das haben sie jetzt mal systematisch hier untersucht. Die Stichprobe bestand aus erwachsenen Frauen, das waren nur Frauen. 23 davon hatten eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, 24 hatten eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und 28 waren gesunde Kontrollprobandinnen. Gab's
einen besonderen Grund, warum nur Frauen?
Das war ein Ausschnitt aus einer größeren Studie, die sozusagen nicht nur das untersucht haben, sondern viel mehr. Das war eine ziemlich groß angelegte Studie. Aber ich weiß nicht, was das Thema dieser Studie war, ob es da zufällig halt nur um Frauen ging. Aber kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
Also hat jetzt keinen.
Das hat jetzt keinen theoretisch hergeleiteten Grund. So.
Gut.
Und das war eine Fragebogenstudie. Das heißt, es wurden, also da taten mir die Probandinnen auch ein bisschen leid. Die mussten nämlich unfassbar viele Fragebögen ausfüllen und diagnostische Interviews führen zu den psychischen Störungen, zur Emotionsregulation, zur emotionalen Expressivität. Das heißt, wie sehr lasse ich Emotionen nach außen raus, zu Aggressivität, zu Ängstlichkeit. Also unfassbar viele Fragebögen. Und dann wurde halt geguckt, wie unterscheiden sich diese drei Gruppen. Ne? Und was kam da raus? Also viel mehr muss man zu der Methodik auch nicht sagen, ne? Die haben halt Fragebögen ausgewertet. Und das werde ich jetzt relativ knapp abhandeln hier und halt nicht meinen Fokus auf die Borderline-Patienten legen, sondern auf die mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Und die zeigen im Vergleich zu gesunden Probanden mehr negative Affektivität. Das heißt, sie sind generell ängstlicher, wütender, trauriger, niedergeschlagener als die gesunden Probandinnen. Mhm. Und man könnte das jetzt auch wieder auf die Big Five herunterbrechen und sagen, die haben einen höheren Neurotizismuswert, weil das ist genau das, was Neurotizismus beschreibt. Aber generell ist das nicht so ausgeprägt wie bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also bei denen ist es noch viel, viel stärker. Mhm. Dann haben die mehr Trait Anger, damit ist gemeint so eine dispositionelle Ärgerlichkeit. Wenn du einen hohen Wert bezüglich Trait Anger hast, dann bist du jemand, der halt schnell gereizt ist, ne? Der halt schnell mal so austickt, eine niedrige Frustrationstoleranz hat. Also so Leute, die beim kleinsten Konflikt irgendwie gleich an die Decke gehen können. Mhm. Und das ist verbunden mit negativen Emotionen wie Neid, Missgunst, Hass. Das ist bei solchen Personen mit höherem Trait Anger halt stärker ausgeprägt. Und da sind die Personen eben mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung auch höher gerankt sozusagen als die gesunden Probanden. Mhm. Also die haben schon viel negative Emotionen so in sich. Ja. Dann haben die eingeschränkte Emotionsregulationsfähigkeiten. Emotionsregulation, das bedeutet, was mache ich, um mit meinen Emotionen umzugehen? Also wie verhalte ich mich beispielsweise, wenn ich wütend bin und möchte, dass die Wut aufhört? Oder wenn ich traurig bin, was mache ich, um die Traurigkeit zu bekämpfen? So, ne? Das ist Emotionsregulation. Und da hat sich gezeigt, dass die Personen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung generell ihre eigenen und auch Fremdemotionen schlechter akzeptieren können. Also wenn die ärgerlich sind, dann es ist es eigentlich generell erstmal gut zu akzeptieren, okay, ich bin ärgerlich, weil dann kann ich ja auch was machen dagegen. Aber die können das halt weniger gut akzeptieren, dass sie Emotionen haben. Und die Emotionen, die erscheinen auch diffuser, die können das schlechter benennen, wie sie sich gerade fühlen. Und die haben auch weniger Emotionsregulationsstrategien. Das heißt, die, selbst wenn sie merken, okay, ich bin ärgerlich, dann fehlen ihnen Wege, damit umzugehen. Hm. Aber, und das ist jetzt interessant, weil sozusagen die Personen steigen nicht überall schlechter ab als die gesunden Probanden, sondern bezüglich dem Emotionsausdruck und der Impulsunterdrückung sind die genauso gut wie gesunde Probanden. Das heißt, die können den Emotionsausdruck runterregulieren. Das heißt, wenn sie möchten, dass jemand nicht mitbekommt, wie sie sich innerlich fühlen, dann sind die durchaus in der Lage, das zu verschleiern, wie sie sich fühlen. Und die können auch Impulse unterdrücken. Also die können jetzt den Impuls, jemanden anzuschreien, sehr gut unterdrücken, beispielsweise. Ne? Mhm. Und das hängt halt mit dieser krass ausgeprägten Selbstdisziplin wieder zusammen. Also die haben eine sehr, sehr ausgeprägte Selbstregulationsfähigkeit. Und das sieht man ja auch im Film.
Ja,
ne?
Das sieht man ja bei Reynolds, genau.
Genau, der ist innerlich halt total gereizt und total genervt, aber der ist jetzt nicht aufbrausend, ne? Der ist halt durch seine Worte total herablassend, so. Ja. Aber der kann sich halt mega gut kontrollieren, ne? Und das ist halt diese Kontrolliertheit, die ist so eine Kerncharakteristik der Störung. Genau, also damit will ich halt nochmal, um das nochmal zusammenzufassen, rüberbringen, dass die schon eine stark ausgeprägte Emotionalität haben, halt auch viele negative Emotionen in sich haben und wahrscheinlich auch einen gewissen Leidensdruck, aber dass die halt sehr, sehr gut in der Lage sind, das nicht nach außen zu transportieren. Hm. Was aber nicht heißt, dass man das gänzlich negieren sollte, dass die emotionale Probleme vielleicht haben. Ne? Hm. Genau, das war es dazu.
Sehr gut, sehr schön dargestellt.
Ja, danke.
Und hat auch sehr gut auf die Figur gepasst von dem Reynolds.
Also würdest du sagen, meine Ahnung könnte da zutreffen?
Deine was?
Meine Ahnung, dass er das haben könnte.
Ja, schon. Also ich habe da sehr viele Parallelen feststellen können.
Okay. Ja. Also Leute, wenn ihr Psychologie studiert und mal ein Referat halten müsst über die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, dann könnt ihr einen Ausschnitt aus Phantom Thread nehmen.
Ja, genau.
Ist mein Fazit.
Sehr gut.
Genau, dann kommen wir noch zum letzten Punkt für heute, nämlich dem Wissenschaftslexikon. Und ich habe ja schon gesagt, es soll gehen um Reaktivität und Cover Stories. So, was ist Reaktivität? Das ist ein Problem, mit dem wir uns in der Psychologie, in der empirischen Forschung rumschlagen müssen. Denn damit ist gemeint, dass sozusagen die Untersuchungssituation sich niederschlägt in dem, was gemessen werden soll. Also Zustandsveränderungen des Erlebens und Verhaltens, die durch das Wissen, psychologisch untersucht zu werden, durch die spezielle Untersuchungssituation oder durch die gewählte Methodik bedingt sind. Das heißt, die Messung, dass ich etwas messe, beeinflusst das Gemessene. Mit anderen Worten, ganz einfach gesagt, wenn du weißt, dass du psychologisch untersucht wirst, verhältst du dich anders, als du dich eigentlich verhalten würdest, obwohl das, was, wie du dich verhalten würdest, wenn du ungestört wärst, eigentlich das ist, was uns interessiert. Mhm. Ja, und das haben wir besonders bei Beobachtungsstudien beispielsweise. Also wenn du weißt, du wirst irgendwie beobachtet, dann verhältst du dich anders, als du dich normalerweise verhalten würdest. Jetzt könnte man sagen, okay, dann nehmen wir doch einfach Kameras.
Aber das ist ja nicht möglich.
Das ist manchmal, doch, das ist schon oft möglich, aber selbst von Kameras beobachtet zu sein, schlägt sich manchmal im Verhalten nieder.
Ja, aber das ist so, also die Probanden wissen das ja dann auch.
Es sei denn, man macht versteckte Kameras, ne? Ja. Und dann ist wieder das Problem der Ethik da.
Genau. Und auch mit den ganzen Datenschutz und tralala, was damit zusammenhängt.
Genau, das ist halt ein riesiges Problem.
Ja.
Dass wir halt oft, also eigentlich Verhalten messen möchten, was schwierig zu erfassen ist, eben weil die Leute sich anders verhalten, dadurch, dass sie es wissen. Es kann aber auch sein, dass sich so eine Verzerrung niederschlägt dadurch oder allein aufgrund des Themas, was mich irgendwie interessiert. Also manche Themen, also du kannst dem Probanden nicht immer sagen, was du genau untersuchst, weil sie sich dann aufgrund des Themas anders verhalten würden. Und da benutzen wir eben sogenannte Cover Stories. Das heißt, den Probanden wird was anderes erzählt, als das, worum es tatsächlich geht.
Ja, das hatte ich ja, ich habe ja auch mal an der Studie teilgenommen, da war das genauso.
Ja, erzähl mal, was hast du da gemacht?
Dass was anderes vorgegaukelt wurde. Also ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Also, dass ich da eingeladen wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es dann ging, also was die vorgegaukelt haben. Hm. Aber letztendlich ging es um Stress.
Ah ja, okay.
Ja, weil das, die erstmal so einen normalen Test gemacht haben und sie haben angedeutet, dass es irgendwann ein Vorstellungsgespräch gibt. Hm. Also, dass irgendwann ein Vorstellungsgespräch simuliert wird. Und ich soll mich dann vorstellen und über mich reden. So. Und während des Tests habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht darüber, was ich denn sagen werde und wie dann die Situation aussieht. Und ich war total gestresst, weil ich Vorstellungsgespräche hasse. Also, du weißt es ja selbst, also wie ich mich davor fertig mache vor solchen Gesprächen. Und genau das war dann auch der Fall bei mir und ich war die ganze Zeit total angespannt und letztendlich war ich dann der perfekte Proband dafür, weil ich dadurch total gestresst war im Vorfeld.
Genau, also es wurde dann kein Bewerbungsgespräch durchgeführt, sondern die haben das nur gesagt, um dich zu stressen.
Glücklicherweise haben die dann gesagt irgendwann, ja, das Vorstellungsgespräch wird nicht stattfinden, der Test ist dann somit zu Ende und wir wollten nur testen, wie hoch der Stresslevel bei dir ist.
Ja.
Was natürlich recht hoch war bei mir. Aber ja, genau, es hat dann geklappt. Also es wurde was vorgegaukelt, was letztendlich dann nicht der Fall war, also was nicht der Inhalt der Studie war.
Hm.
Ja.
Genau, und das ist eben das, was wir mit Cover Story meinen, ne? Dass man eben die Untersuchungsabsicht verschleiert oder eine andere Untersuchungsabsicht vortäuscht. Hm. Und das ist eben ganz oft der Fall, wenn das Thema, was da beforscht werden will, werden soll, irgendwie so, ja, so sensitiv ist. Also irgendwas, was ja sehr, ja, wie soll ich sagen, ne? was empfindlich ist, sagen wir mal, ne?
Ja.
Und da möchte ich gerne noch ein berühmtes Beispiel bringen. Sagt dir das Milgram-Experiment etwas?
Habe ich mal irgendwie wieder gehört, aber ich kann es nicht zuordnen.
Okay, wenn ich dir Elektroschock sage, klingelt dann irgendwas bei dir. Also das Milgram-Experiment, das hatte das Ziel, ich sag erstmal, was das vorgegebene Ziel war. Also dem Probanden wurde gesagt, naja, hier geht es um den Zusammenhang zwischen Bestrafung und Lernerfolg. Wir möchten erfahren, wie sehr trägt eine Bestrafung dazu bei, dass jemand was besser lernt.
Ja.
Aber eigentlich ging es darum zu untersuchen, wie ist die Auswirkung von Autorität auf die Ausführung von Anweisungen, die im Widerspruch zum Gewissen stehen. Also was muss geschehen, damit ein Mensch jemand anderem wehtut, könnte man auch sagen. Dazu wurden die Probanden nur angeblich eingeteilt in Lehrer und Schüler. Die Versuchsperson war aber tatsächlich immer der Lehrer. Der Schüler war ein Schauspieler, das wusste die Versuchsperson aber nicht. Ne? Also da wurde schon wirklich eine richtig Hardcore-Cover-Story hier eingesetzt. Und die Versuchsleitung, die gab dann eben Anweisungen, dass der Lehrer, ne, die Versuchsperson, Fehler des Schülers, also des Schauspielers, bei einem sprachlichen Test mit Elektroschocks bestrafen soll. Und da war das jetzt so, wie man sich vorstellen kann, der Schauspieler spielte sozusagen ein Skript ab, also es war immer gleich, bei jedem Probanden war das gleich, der hat immer an der gleichen Stelle Fehler gemacht und der Lehrer, also die Versuchsperson, musste immer an den gleichen Stellen Elektroschocks verteilen. Und die Elektroschocks, die wurden immer weiter erhöht um 15 Volt. Die wurden aber nicht tatsächlich verabreicht, also da kann ich schon mal Entwarnung geben, da kamen keine tatsächlichen Elektroschocks ins Spiel.
Ein Glück.
Und es ist so, dass der Experimentator immer weiter, also man konnte sozusagen sagen, ich möchte jetzt hier nicht weitermachen, ich möchte demjenigen nicht wehtun, aber der Experimentator hat dann standardisierte Sätze vorgetragen. Also es waren immer die gleichen. Der hat beim ersten Mal, sozusagen beim ersten Widerwillen, hat er gesagt, bitte fahren Sie fort, dann beim zweiten Mal, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Dann beim dritten Mal, Sie müssen unbedingt weitermachen. Und beim vierten Mal, Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen.
Ja.
Und wenn derjenige dann nochmal gesagt hätte, ich möchte aber nicht weitermachen, dann wäre es abgebrochen worden. Also vier Sätze waren das und dann wäre das Experiment sozusagen abgebrochen worden. Und der Schüler, also der Schauspieler, der hat dann auch immer standardisiert reagiert auf die Elektroschocks.
Also immer stärker dann bestimmt Schmerzen
genau.
gezeigt.
Also hier auf der Wikipedia-Seite ist es so beschrieben, bei 75 Volt hat er gegrunzt, was, wie man sich das auch immer vorstellen soll. Bei 120 Volt Schmerzensschreie abgesondert. Ja. Bei ab 150 Volt hat er gesagt, dass er das Experiment nicht mehr weitermachen möchte. Bei 200 Volt hat er Schreie losgelassen, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Bei 300 Volt hat er abgelehnt zu antworten und ab über 330 Volt war nichts mehr zu hören, da war Stille.
Okay.
Und
die haben trotzdem weitergemacht.
Ja, das ist halt das Krasse, ne? Dass, also hier sind auch die Wikipedia-Seite, die ist richtig gut, die ist echt sehr ausführlich aufbereitet.
Ja.
Also du hast hier eben angegeben die Spannung und dann die Anzahl der Versuchspersonen, die abgebrochen haben. Und bis 300 Volt, ne, 300 Volt war, er lehnt es ab, zu antworten. Bis dahin hat niemand abgebrochen.
Krass.
Bei 300 Volt dann 5, 315 Volt 4 und so weiter und 450 Volt, wo sozusagen was tödlich gewesen wäre wahrscheinlich. Bis dahin sind 26 gegangen und dann wurde das aber auch abgebrochen. Also 26 von den 40 insgesamt hätten nicht vorher abgebrochen. Genau, 450 Volt war die maximale Spannung.
Aber das zeigt ja ganz gut, dass sich dann bestimmte Personen also, dass sie dann auf Autoritäten hören, so, ne? Das,
ja, genau.
Ja.
Also, das ist halt auch mit dem Stanford Prison Experiment zusammen, mit das bekannteste Experiment der Sozialpsychologie,
das ist
so ähnlich, was auch so ein bisschen gezeigt hat, es ist nicht viel nötig, damit Menschen grausam werden.
Ja, weil man sich ja sonst immer fragt, so wie Menschen wie die überhaupt in der Lage sein konnten, gewisse Dinge auszuführen. Man
genau das,
denkt ja nur mal an den Holocaust. Ne?
Das ist halt auch genau das Thema dieses Experiments gewesen, weil man hat sich gefragt nach dem Dritten Reich so, wie konnte das sein, dass Menschen da mitgemacht haben? Das wird tatsächlich auch als German Syndrome, glaube ich, bezeichnet. Wo aber eben die Experimente der Sozialpsychologie, wie eben dieses Experiment gezeigt haben, da braucht man keine gewisse psychologische Disposition, um grausam zu sein, sondern die Umstände, die haben halt einen enormen Einfluss. Wobei das Stanford Prison Experiment unter ganz, ganz krasser Kritik steht, weil da wohl einiges nicht so abgelaufen ist, wie das
Ja, aber das ist ja jetzt so, also das Experiment des Milgram. Da ist ja jetzt auch keiner zu Schaden gekommen.
Nee, das nicht.
Und das war ja auch schon so gedacht, also dass man dann diese Werte dann sicherlich bekommt, oder es sollte was ja auch darauf hinauslaufen, ne, dass dann gewisse Menschen wohl nicht abbrechen werden. Also das hat man sich ja sicherlich schon so gedacht.
Ja, genau. Und man wollte halt wissen, woran liegt das? Genau. Und das hat eben gezeigt, naja, es liegt halt größtenteils an der Situation. Man braucht eben nicht diese Persönlichkeit, um das zu machen.
Ja, da reicht ja nur die Aussage, das Experiment benötigt das, dass sie da weitermachen. Ne? Das,
genau,
sie
ja.
Sie müssen das machen.
Ja.
Genau, die einfache Aussage. Und ist es dann so?
Wobei, ich habe gerade gesagt, da ist keiner zu Schaden gekommen. Mhm. Also die Probanden, die daran teilgenommen haben, die haben natürlich schon darunter gelitten, das zu wissen. Ne?
Wann wurde das denn aufgelöst, das Ganze für die Probanden?
Na, ich hoffe mal, dass das am Ende des Versuches gleich aufgelöst wurde. Das wäre zumindest das, noch ja, halbwegs
ja auch,
ethisch.
Genau, aber es wäre ja auch interessant gewesen, vielleicht dann diese Probanden damit zu konfrontieren, dass halt jetzt die Versuchsperson einen Schaden davongetragen hat und mal zu sehen, wie die dann reagieren würden, ob die das dann von sich weisen würden oder ob die sagen würden so, ja, keine Ahnung, ob es denen leid tun würde dann. Ne?
Also es gibt wohl auch eine Nachfolgebefragung ein Jahr später von den Probanden.
Ja.
Und da hat sich gezeigt, wie das hier auf der Seite beschrieben ist, dass 83% der Teilnehmer angaben, im Nachhinein froh zu sein, an dem Experiment teilgenommen zu haben. Einer von 100 bedauerte seine Teilnahme. Und sie sagen, sie sind froh darüber, etwas über sich gelernt zu haben und Autoritätspersonen in Zukunft misstrauischer gegenüberstehen zu wollen.
Ja, zu hinterfragen, ja.
Es gab aber auch noch Langzeitstudien, die 40 Jahre später durchgeführt wurden, wo einige tatsächlich gesagt haben, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen hatten. Also sowas würde heute durch keine Ethikkommission mehr gehen, selbst wenn da keine Stromstöße verabreicht wurden.
Aber trotzdem interessant, einfach mal das so zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Also wie hoch der Prozentsatz eigentlich ist.
Ja. Und das ist eben ein ziemlich krasses Beispiel für so eine Cover-Story, weil wenn du denen vorher gesagt hättest, ihr geht um Autorität, dann wäre das niemals so rausgekommen.
Genau.
Ne?
Ja, weil sich ja jeder als moralisch also positiv darstellen würde.
Genau.
Gibt es da noch was dazu zu sagen?
Nee, das war alles, was ich dazu sagen wollte.
Okay, alles klar. Ja, dann sind wir ja schon am Ende dieses Podcasts.
Ja, da können wir noch erzählen, worum es das nächste Mal gehen wird.
Ja, du hast ja jetzt wieder die Wahl.
Ja, ich habe mir ausgedacht, ich möchte über Einsamkeit sprechen und da habe ich dich gefragt, so welcher Film wäre dafür gut geeignet.
Dann nehmen wir doch Passengers, oder?
Passengers ist so grausam.
Aber das ist doch ein richtig toller Film gewesen, den magst du.
Wann kam der? 2017?
Ich glaube 2017 war das hier in Deutschland. Ja.
Ich glaube, das war bei mir bei Letterboxd der mit am schlechtesten bewertete Film. Ich fand den so grausam. Naja, wir besprechen Lost in Translation.
Ja, das ist doch ein deutlich besserer Film.
Ja.
Bin ich auch froh darüber.
Und den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Ich
habe mir
auch
den
nicht.
Bestimmt vor, wann kam der raus?
Na, kam 2003 raus.
Dann habe ich mir den bestimmt vor 12 Jahren oder so mal auf DVD geholt und ich habe diese DVD noch nicht geguckt. Ich wollte den unbedingt haben, um den zu gucken, aber
du hast den schon mal geschaut, ne?
Ja, aber irgendwie hatte ich dann doch nie Bock, den nochmal zu gucken, aber ich dachte, komm, jetzt ist echt mal wieder Zeit.
Ich glaube, ich habe den schon zweimal geschaut und beim ersten Mal, da habe ich mich sofort, also ich mochte da Scarlett Johansson sofort.
Ja, ich glaube, die mochten alle Typen, oder?
Ja. Ja, und Bill Murray, da muss man nichts zu sagen, also den muss man einfach mögen.
Ja.
Genau, also ein schöner Cast, auch diesmal von der Regisseurin von Sofia Coppola, ist ja auch mal schön zur Abwechslung. Und genau.
Ach, da fällt mir wieder ein Bechdel-Test, ne?
Ja.
Ich glaube, der seidene Faden besteht den nicht, weil ich glaube, also Alma und Cyril unterhalten sich ja ab und zu mal, aber es geht immer nur um Reynolds, insofern.
Ja.
Reynolds.
Ja, okay, sorry. Reynolds ist da eher sehr präsent, alles dreht sich ja wirklich um ihn.
Richtig, deswegen.
Aber das ist schön nochmal, das noch so zu erwähnen, ne?
Ja.
Genau. Gut, also dann bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, ne?
Genau.
Ja, dann tschüss.
Bis bald. Tschüss.